So, ihr Lieben, wir sind gerade fertig geworden mit dem Podcast, aber leider muss ich euch, bevor wir beginnen, kurz nerven. Denn es gibt eine ganz, 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 ganz wichtige Information.
Disclaimer-Alarm, Disclaimer-Alarm.
Ruhe, Chris. Wir werden, obwohl wir sehr lange, sehr ausführlich und sehr
Alarm.
Emotional über diese Beta sprechen,
Alarm.
Keine Story-Spoiler vornehmen. Das heißt auch keine Infos über irgendwelche Zwischensequenzen spoilern. So, und jetzt war's das und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Dumbledore stirbt.
Nein!
Zur 72. Folge des Retrotastisch Gaming Stammtisches und heute begebe ich mich sprichwörtlich zwischen Himmel und Hölle mit unserem einarmigen Banditen, dem Chris.
Welcher Arm fehlt mir denn?
Vermutlich der rechte.
Okay, dann werde ich jetzt den Podcast die ganze Zeit nur noch mit der linken Hand bedienen.
Sehr gut. Ich begrüße unseren verrückten Professor Carsten.
Shalom.
Und heute als Gast mit am Start den Funko-Pop-König Patrick. Oder sollen wir das SCH-Wort sagen? Das musst du jetzt noch sagen, wie du genannt werden möchtest heute im Podcast.
Patrick passt schon. Patrick passt schon.
Ich finde das der Rausche-Patrick ist das.
Der Rausche-Patrick mit dem Rausche. Er hat aber keinen Bart. Doch, ein bisschen Bart.
Nee, aber er wird wahrscheinlich, vielleicht wird man das in der Aufnahme ein bisschen hören, aber das macht nichts. Das ist live, das ist Fernsehen.
Das ist live, das ist Fernsehen. Was auch live und Fernsehen ist, wir werden heute direkt zur Sache kommen. Das kennt ihr.
Was? Ohne Umwege? Direkt über
Ohne
Start?
Umwege, genau. Und ihr habt ja schon mal eine tolle Überleitung mitbekommen, dass wir uns zwischen Himmel und Hölle bewegen. Und wie ihr schon im Titel gelesen habt, werden wir uns heute ausführlichst mit der Diablo 4 Open und Closed Beta beschäftigen, was ja im Endeffekt das Gleiche ist, nur das einmal musste man privilegiert sein, das andere Mal konnte jeder Hänsel und Pansel spielen.
Das ist wie im Leben, ne? Wie im Arztzimmer beim Warte.
Sind Sie privat versichert? Nein, dann haben wir keinen Termin für Sie in den nächsten 38 Jahren.
Korrekt.
Oh Gott, anderes Thema. Wir werden ein bisschen dort uns durchhangeln und wir haben uns einen kleinen Leitfaden zurechtgelegt in der Vorbesprechung und starten einfach komplett volle Pulle direkt rein.
Ohne Umwege.
Ohne Umwege. Wir werden so ein bisschen starten mit den Erwartungen, grundsätzlichen Erwartungen. Wir haben ja häufig genug schon über Diablo 4, Diablo-Reihe gesprochen in den ganzen Podcasts, aber wir werden ein bisschen reinstarten mit den Erwartungen und mit dem ersten Gefühl, was uns da so überkommen ist, als wir das Ding angemacht haben. Wir hangeln uns so ein bisschen über die Grafik, Klassen, Zugänglichkeit und die Welt bis zum Ende, ob es uns gefällt. Boah, guck mal, jetzt habe ich mal gereimt am Ende. So, jetzt habe ich so viel gesagt und ihr seid so schön still.
Ja.
Ist ja selten, dass ihr so still seid. Da wir heute den Patrick mit einmal dabei, das ist so ungewohnt, ne, ohne Scheiß. das geht gar nicht. Mit am Start haben. Lassen wir den direkt mal den Anfang machen, oder? Was meint ihr?
Ja, lass uns darüber diskutieren, ob er anfangen darf.
Genau, lass uns darüber ausführlich diskutieren, eine Abstimmung machen.
Genau. Ich hebe die Hand. Die linke aber, weil die rechte kann ich nicht nutzen. Halt.
Stimmt. Wäre auch seltsam.
Ich habe mir jetzt hier, ey, ohne Scheiß, ich habe mir jetzt hier Patrick auf den Blog geschrieben, damit ich nicht das andere sage. Es ist so ungewohnt.
Jetzt denken alle so, oh mein Gott, wie ist denn sein, wie nennt man ihn denn sonst? Das muss ja gruselig sein.
Oh, das Schwort.
Ja, das SCH.
Dann,
gesagt, also das könnte alles sein.
Wer wissen möchte, wie Patrick sonst genannt wird, der kann auch in den Gamescom-Podcast reinhören. Ich glaube, da haben wir ihn in der Emotion und in der Bierlaune mit seinem Nachnamen angesprochen.
Ja. In der Bierlaune im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann würde ich pauschal sagen, Patrick, lass mal hören. Du bist ja ein altbekannter Diablo-Spieler. freundlich ausgedrückt. Wobei, theoretisch sind wir das alle, außer ich, würde ich sagen.
Genau.
Ja, wir brauchen nicht sagen, dass wir alle Diablo 1, 2 und 3 ausführlich gespielt haben, ne?
Also das ja, ist, wobei, 2 habe ich nicht so ausführlich gespielt. Und 1 auch nicht. Ich habe Diablo 3 ausführlicher gespielt. Als deshalb sage ich ja, ich bin da ein bisschen Quereinsteigermäßig.
Ja, aber auf jeden Fall, die Reihe begleitet uns alle die letzten gefühlt 30 Jahre. 500
Jahre.
Genau.
Nee, Christoph war live so dabei.
Ja, ich war live dabei, als Diablo geschlagen worden ist.
Ja, komm, dann schauen wir mal rein. Was waren so die Erwartungen an die Beta? Grundsätzlich die Erwartungen an Spiel und wie war so das erste Gefühl, Download starten? So, was überkamt euch dann? Schießt doch mal los.
Also grundlegend hatte ich die Erwartung, ja, man überlegt so, es wird so ein bisschen wie Diablo 3, hat natürlich, warte mal, ich verhaspel mich total hier. Alles ungewohnt.
Spricht selten mit Menschen.
Genau. Ich bin eigentlich ein Eremit, ein Einsiedler.
Genau.
Nein, welche Erwartung hat man? Eine Erweiterung eventuell der Story von Diablo 3 war meine Erwartung. Was sich ja ein bisschen gedreht hat, werden wir ja vielleicht im Podcast erfahren. Dass wie das Gameplay wird, dass es ob es besser wird, ob es schlechter wird, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, wobei ich meistens so einfach loslege zu spielen, ohne mir Gedanken zu machen, wie es wird.
Okay.
Großartig.
Mhm. Du hast Open Beta gespielt, ne?
Ich habe die gleiche Open Beta wie ihr gespielt. Ich habe es noch nicht vorbestellt und bei mir ist der Unterschied, glaube ich, zu euch, dass ich das im Couch-Koop gespielt habe.
Richtig, das ist auch ein guter Hinweis. Carsten hat Closed Beta und Open Beta gespielt.
Genau, also es hat sich aber nicht so viel getan, außer, muss man jetzt sagen, wie du vorhin schon so süffisant gesagt hast, beim einen musste man privilegiert sein, indem man es eben vorbestellt, um den Zugriff zu bekommen und beim anderen nicht. Da kann man sich's runterladen, testen und wenn man nicht überzeugt ist, kauft man es eben auch nicht. Also habe ich den goldenen Merksatz eigentlich missachtet, never pre-order. Ich habe mich hinreißen lassen. Also wie gesagt, bis darauf, dass halt bei der Closed Beta es ein bisschen einfacher war, reinzukommen und es auch technisch nicht ganz so ausgelastet war, gefühlt. Also gab es jetzt keine großen Unterschiede. Der Inhalt war gleich. Doch, es gab einen. Du konntest in der Closed Beta, ich erzähle nämlich gerade Quatsch, konntest du nur 3 von 5 Klassen spielen. Aha. Und in der Open waren dann alle freigeschaltet. Aber der eigentliche Fortschritt, Level Cap, war halt komplett gleich in den beiden Betas.
Genau. Hatte einer von euch die Probleme mit Mindlong? Wartezeit oder so? Oder Warteschlange oder sowas?
Unter eine Minute jeweils.
Ja, ich war bei 76 Minuten.
Aber du hast nicht 76 Minuten gewartet, oder?
Nee, es ging sehr, sehr schnell runter. Also, ja, ich glaube, wir saßen schon so 25 Minuten da.
Ui. Aha, okay, doch.
Aber wir waren ja auch Freitagabend direkt 20 Uhr dabei, ne? Also,
ach so, ja gut, dann das ist verständlich. Weil dann hat sich die halbe Welt drauf gestürzt.
Genau, kommt auch auf die Tageszeit an. Also Freitagabend, ich glaube um 19 Uhr haben meine Freundin und ich versucht. Da war es auf dem PC irgendwie 120 Minuten und auf der PlayStation 5 waren es 170 Minuten. Und das war aber dann natürlich nicht Realzeit. Also hat man so Sprünge von 15 Minuten gemacht zwischendurch oder mal 20 Minuten, wenn man Glück hatte. Also das, ne, so wie auf der Bahn warten, da steht dann auch irgendwie gefühlt die falsche Zeit immer ganz lange. Jo. Da war schon heftig und dann haben wir halt Samstagmorgen irgendwie nach dem Frühstück nochmal probiert und dann war unter eine Minute.
Ja.
Und du warst sofort drin. Also das war halt, ne, aber in der Open Beta war es halt schlimmer gefühlt. Da gab es auch mehr Abstürze und mehr Rauswürfe dann aus dem Spiel.
Jetzt hast du ja vorbestellt, welche Intention, welcher Gedankengang war bei dir bei der Vorbestellung dabei? Also sind wir beim Thema Erwartung. Was hast du dir erhofft erhofft ist das richtige Wort?
Also sagen wir mal so, ich bestelle wenig Spiele vor und es gibt auch so wenig Knaller, die ich am ersten Tag spielen muss. Also das hatte ich noch nie in meiner Spielerkarriere und auch Sammlerkarriere. Dass ich, also ich glaube, ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich jetzt auch demnächst wieder kaufen werde, ist das Resident Evil 4 Remake. Das habe ich mittlerweile wahrscheinlich in allen Versionen irgendwann mal durchgespielt. Das sind so Dinger, da kann ich da nicht anders widerstehen. Und ähnlich ist es halt bei der Diablo-Reihe auch. Und ich habe einfach mal vertraut, nachdem ich mit Erschrecken dieses Immortal-Gedöns da angespielt habe, habe ich mir gedacht, okay, sie können es eigentlich nur besser machen, weil das war wirklich grausamer Finger in den Hals, Abklatsch eines, also Mobile-Abklatsch eines eigentlich guten Spielprinzips. Von daher habe ich mal so ein bisschen Vorschussvertrauen da reingesteckt.
Hm. Du hast also Chris, das Gute im Menschen gedacht.
Ja, vor allem das gar Gute keine. Im Blizzard. Ist klar. Genau. Auch eine super Firma mit guten Arbeitsmoral und ja. So weiter. Ist klar.
I like. Ja, bei mir war es eigentlich relativ einfach. Ich wollte die Beta eigentlich gar nicht spielen. Bis der Dennis gejammert hat, oh, lass doch zusammen spielen.
hat ja super geklappt.
Ich probiere es, ja, haben wir ja auch. Aber da ich ja immer noch die Entzündung im Arm habe, konnte ich jetzt nicht so lange spielen. Wobei da auch noch andere Faktoren waren, da kommen wir dann später noch zu. Aber ich habe es dann doch dann spontan runtergeladen. Aber ich dachte mir jetzt so einfach nur so, hoffentlich verkacken es die nicht. Und deshalb hatte ich da jetzt, ich bin jetzt so neutral wie möglich dran gegangen. Und als es dann gestartet war, habe ich dann eigentlich sofort, ja, mich heimisch gefühlt jetzt nicht, aber es fühlte sich halt sofort an, so, ja, kennt man, los geht's. Und wie gesagt, ich habe unter eine Minute gewartet.
Ja, das hatte ich auch. Und egal, wann ich mich eingeloggt hatte, hatte ich nie Wartezeit oder so.
Ja, ja, in dem Fall
als war ich. Beim,
ja, als du, genau.
Als ich.
In dem Fall habe ich dann Samstag und Sonntag gespielt, war das, glaube ich. Ja, 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 genau.
Ja, ich für meinen Teil habe irgendwie eine komische Erwartungshaltung an die Beta gehabt. Zum einen hatte ich überhaupt nicht vor, es zu spielen. Dann habe ich es dann doch irgendwie installiert, weil ich mir dachte, ich schnupper mal rein. Ich habe mich gefragt, ob es von vornherein, oder frage ich mich immer noch, ob es das Spiel ist, was Blizzard wieder... ich sag mal, so ein bisschen dahin rückt, wo sie mal waren, ne, qualitativ und von der Wahrnehmung her, weil da hat dieses Studio einfach durch diverse Themen einfach extrem gelitten.
Ja, ne? seit Warcraft 2 Reforged ja sowieso ganz extrem gelitten und Diablo Immortal.
Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich Diablo 2 Resurrection, hieß es doch? Resurrection, ne?
Ja.
Hatte ich mir auf dem PC geholt, weil ich mit Diablo 3 ab einem gewissen Punkt durch war. Da gefielen mir gewisse Sachen einfach nicht. Unter anderem auch am Ende der Look so ein bisschen, der zwar nicht so schlimm ist wie Torchlight, aber durchaus doch sehr comichaft anmutet. Das hatten wir schon bei Release früher, das Thema.
Ja, wenn man riecht, wie too cool die Beta damals aussah,
vergeht. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Und ich hatte eben das Gefühl, als ich die Bilder gesehen habe, jetzt von Diablo 4, habe ich gedacht, ey geil, da sehe ich eigentlich, wie Diablo 3 hätte aussehen sollen. Vom Look, wie ich mir Diablo erwarte. Und ich habe gehofft, und als ich installiert habe, und quasi die Erwartung ist, dass es wieder das alte Diablo-Fieber in mir erfacht. Das ist meine Erwartung an die Demo oder an die Demo, an die Beta gewesen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich Diablo 2 brutals gespielt habe. Also das war so absoluter High-Peak. Diablo 3 haben wir auch viel gespielt, aber es hat nie diesen stillen Wert erreicht bei mir, den Diablo 2 irgendwie gehabt habt, weiß ich nicht. Also das war so meine Erwartungshaltung an diese ganze Nummer. Und ich würde da jetzt einfach mal so den Punkt direkt aufnehmen und einfach mal so weiter springen in dem Zuge auch und auf das Thema Grafik und Look dann zu sprechen kommen. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, hat dieses nach der Installation, dem Einloggen in mir ausgelöst, dass es sich anfühlt vom Look und von der Düsternisheit wie das Diablo 3, was ich mir gewünscht hätte, was auf Diablo 2 aufbaut. Das war so mein erster Eindruck. So, es ist dreckig, es ist dunkel, es wirkt bedrohlich. Aber genau. Mein Eindruck, es hat mich nicht geflasht.
Ja, jetzt grafisch meinst du oder was?
Nein, das ist grafisch hübsch, das ist alles gut. Aber ich habe mich gefragt, und darauf warten wir jetzt zig Millionen, hunderttausend Jahre? Also
die mussten zwischenzeitlich doch noch dieses andere Spiel, wie heißt das nochmal, Overwatch programmieren.
Aber ihr wisst, was ich damit sage, wie ich das meine, ne?
Ja, also, das ist die große Sorge, die ich habe, wenn Half-Life 3 irgendwann mal erscheint. Aber ich weiß, was du meinst. Gar nicht, erzähl nicht. I want to believe. Und
Aber ich weiß,
was du meinst.
Ich laufe da rum und habe irgendeine Attacke. Eine Attacke, die wahnsinnig. Ich habe einen Barbaren gespielt. Ich weiß nicht genau, welche Klassen ich gleich gespielt habe. Ich habe einen Barbaren gespielt.
Ich auch.
Erstmal hat mich abgefuckt, dass es kein Paladin gibt. Den mochte ich ja, immer stimmt, gerne bei Diablo 2. So,
das wird nachgeliefert
im Addon. Ja, weil ich finde den Barbaren einfach eine, weiß ich nicht, ist auch geil. Hab dann Barbaren angefangen und da ist hast du diesen Schrei zum Beispiel, wo du ne, dich stärkst. Da geht so eine riesen Druckwelle von dir weg. Aber da passiert einfach nichts, weißt du? Da könnten ja auch irgendwelche Sachen sich bewegen. Weiß ich, also da könnte halt mehr passieren. Es wirkt halt nicht so wie ein Spiel 2023. Es wirkt das, was
ist ich. Ist nicht mir, wuchtig genug, sagst du.
Ne, es ist mir auch nicht detailverliebt genug für die Zeit, in der wir heute leben. Also da habe ich einfach mehr. Das ist das, so wie ich mir Diablo 3 irgendwo gewünscht hatte. Aber wenn ich dann irgendwie neben so einem Wald stehe und ich mache diese Attacke, wo alles beben soll, dann erwarte ich, dass auch der ganze Wald sich so leicht bewegt oder okay. So. Also blöd gesagt. Der Look ist schick. Also ich finde den Look und die Grafik ist schick, aber es ist nicht der Burner, wie die Geister sagen würden.
Ich glaube, dem Dennis fehlt die Intensität des Spiels.
Hm?
Ja. Du brauchst dieses bisschen mehr in die Fresse, sage ich jetzt mal.
Ja, dieses Immersionsthema, das was ich da mache, irgendwie auch mehr.
Es wirkte zu steril so ein bisschen. Oder was? Das ist, fand ich zum Beispiel, ich habe bei Twitter war das, glaube ich, hatte ich irgendwie einen Tweet gesehen, dass da einer völlig begeistert war von dem Schnee da, wobei das ist nichts Neues.
Bescheuert.
Das gibt es auch in vielen anderen Spielen schon, wie der Schnee reagiert und sowas, aber der war völlig begeistert davon, dass der Schnee dann auch wieder mehr wird und so. Ich bin, als wir dann gespielt haben und durch das Schneegebiet gelaufen bin, habe ich versucht, irgendwie diesen Schnee mir näher anzuschauen. Und das wirkte wie in jedem anderen Spiel auch. Also das war jetzt nichts Berauschendes.
Und es spielt keine Rolle, ob du auf Schnee, auf Sand oder auf Waldwiesen oder im Schlamm unterwegs bist. Weißt du, so...
Läuft immer gleich schnell.
Ja, nicht nur das, aber am Anfang, man startet ja in diesem Eisbereich und dann kommt man ja relativ schnell in diesen Bereich, wo alles schlammig ist im Dorf, ne?
Ja.
Warum hat das keine Auswirkung? Warum schlammt du nicht ein? Warum siehst du nicht dreckig aus? Also, ach, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu viel meckern oder so, aber die Möglichkeiten haben wir doch in der heutigen Zeit. Das gibt's stimmt. Doch alles.
Außer, es scheint der Spieler auf der Switch.
Ja, das ist genau der kleinste gemeinsame Nenner.
Genau.
Also, ich würde da die Kirche im Dorf lassen. Also, ich bin schon lange raus, dass mich irgendein Spiel richtig geflasht hat. Und auch wenn es sowas ist, und eigentlich ist es schon traurig, aber man erwartet, glaube ich, oder ich habe diesen Effekt, diesen Treppeneffekt nicht mehr. Sowas wie Mario in 2D, Mario 64, Half-Life und dann irgendwas darüber, Half-Life 2 mit der Physik, die es vorher nicht gab. Und mittlerweile sind wir an so einem Punkt angekommen, wo alles fotorealistisch ist, kurz vor Uncanny Valley-Effekt. Und man denkt sich so die ganze Zeit, ja, gehen, das holt mich auch nicht mehr ab. Ist gut zu spielen, nichts Besonderes. Und das sagt man irgendwie immer. Und ich ertappe mich dabei auch. Deswegen bin ich bei Grafik immer sehr vorsichtig und denke mir, wenn es atmosphärisch ist und das Gesamtkonzept passt. Das heißt, also was ich jetzt gut fand bei der Geschichte, habt ihr aber auch schon alle jetzt gesagt, ist, dass es A, wieder eine Rückbesinnung ist zu, ich sag mal, eher an Diablo 2 angelehnte Düsternis, Realismus, wenn man das so nennen will, weil Teil 3 war ja tatsächlich sehr stark von so einer, ich würde es schon fast WoW-Optik geprägt.
Ja, genau.
Also man hat gemerkt, dass das fand ich, dass Blizzard halt in dem Zeitraum auch mit WoW viel Leute gezogen hat und dass man vielleicht dieses etwas Comichafte, wenn es da auch natürlich immer noch ein bisschen düster gezeichneter war, dann da sehr stark genutzt hat. Was mir jetzt nicht super doof ausgestoßen ist, aber ich hätte es mir halt auch anders gewünscht. Also im Stil von 1 und 2, ja. Hinzu kam, dass die Story eben auch nicht so, na, ich würde fast sagen, nicht so boshaft und so trostlos war wie die ersten beiden Teile. Also das lebt ja irgendwie davon, dass Leute wirklich in einer Welt gefangen sind, wo vor deiner Tür ständig irgendwelche Leute aufs Übelste geopfert und ausgeweidet werden und du irgendwie dich gar nicht mehr traust, weil der Satan selbst irgendwie, ne? Und im dritten Teil fand ich das eher, das war so ein lustiges Adventure, wir ziehen raus in die Welt und besiegen irgendwas. Und das fand ich halt stimmungsmäßig war das irgendwie eine ganz andere Nummer. Mhm. Und das transportiert die neue Grafik eben gut, dieses Hoffnungslose. Und die Story ist auch sehr bitterböse, finde ich. Haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, aber nur so als kleiner Vorstoß schon mal in die Richtung, fand ich doch sehr hart teilweise am Anfang schon, was da so gezeigt und gesagt wird. Also fand ich aber gut halt in dem Kontext.
Mhm. Ja,
und
ja,
für mich war es sehr stimmungsvoll. Also was man Blizzard da zugutehalten muss, was sie es wieder geschafft haben, und das ist ja, wie gesagt, erstmal nur eine Beta, dass halt, ich fand halt die Welt sehr detailvoll, ob es jetzt halt eine Wagenspur ist, die sich durch so einen matschigen Dorfweg zieht, wo dann das Wasser drin glänzt, oder ob es halt irgendwie Animationen, besonders Sterbeanimationen sind, die von Gegnern, die halt sehr, sehr vielfältig sind. Klar, was Dennis sagt, sehe ich auch ein, dass man sagt, da müsste so eine Barbaren-Axt in den Boden, müsste vielleicht das Gras und den Baum daneben wackeln lassen. Aber ich finde halt, dass diese kleine Physik wieder da ist. Das gefiel mir halt in Teil 3 auch gut, dass wenn man so einen Rundumschlag startet oder irgendeinen großen Zauber loslässt, dass dann daneben irgendwelche Objekte in der Welt halt auch kaputt gehen und so ein Wagenrad stimmt, vielleicht mal wegrollt. So, das ist schon so ein bisschen Physik, die seit Teil 3 da drin ist.
Das und, ja, also ich aber dann aber auch wieder gut. Nur, aber so platzierte Sachen nur. Es ist so,
ja.
Wie du gerade sagst, die Schlammspur, die da im Dorf ist, wo das Wasser sich spiegelt, ist geil, keine Frage. Aber wenn ich ja mit meinem Barbaren 10-mal durchlatsche, müsste sie sich theoretisch verändern. Es gibt Gründe, warum es nicht geht. Keine Frage. Aber es ist vom Look echt cool. Und da gebe ich dir komplett recht. Aber mir fehlt halt noch so ein bisschen diese Immersion. Immer dieses noch, dass du noch mehr da drin bist irgendwie.
Ich überlege gerade, hatten wir denn einen Controller-Effekt? Ich kann mich nicht an großartige Vibrationen oder so erinnern.
Nein,
weil gerade der PS5-Controller sollte das ja können.
Ja, ja.
Stimmt, hast du fast gar nicht gehabt. Es gab beim Barbaren, konntest du es einstellen, so ein gewisses Vibrieren. Allerdings das Vibrieren war eher aufs Kamerawackeln bezogen. Und wenn die Kamera quasi gewackelt hat, was du ja ausstellen kannst, hat der Controller so ein bisschen mitvibriert. Aber dass ich irgendwie gewisse Haptik hatte bei gewissen Sachen, hatte ich jetzt nicht das Gefühl.
Ja, sehr guter Einwand, hat meine Freundin mir vorhin auch reingerufen, weil sie hat es ja auf der PS5 gespielt und sagte ja, was ist jetzt mit adaptiven Triggern? Die werden doch immer so gut eingesetzt. Da war halt noch gar nichts von zu spüren, nicht zu sehen, aber nicht zu spüren. Also ich hoffe mal einfach, dass das eben der Beta geschuldet war, dass das noch nicht implementiert war, weil das wäre echt ein großes Versäumnis, wenn man das nicht irgendwie dann übersetzt, so einige Effekte. Ne,
wüsste aber jetzt ganz ehrlich auch nicht, wie man die adaptiven Trigger da einsetzen sollen würde, weil du ja frei belegen kannst, die Tasten, und du hast den Heiltrank zu nehmen auf L1, der ist da relativ fix. Das ist übrigens gut gelöst, das muss ich sagen, das gefiel mir gut. Die anderen sind komplett frei zu belegen. Das heißt, du könntest auch nicht sagen, ja, irgendeine gewisse Attacke oder irgendwas, keine Ahnung, würdest du da und da hinlegen. Das geht, glaube ich, nicht. Wobei, was ich ganz cool fände, ist, wenn man den Heiltrank auf L2 gehabt hätte und dann, wenn man Vollenergie hat, der Button deutlich härter ist, als wenn man wenig Lebensenergie hat.
Also, dass der so gesehen angibt, hör mal, du hast Energie, du musst richtig durchdrücken, dass du aus.
Ja, genau, weil mir ist ganz häufig passiert, dass ich im Eifer des Gefechts dann irgendwie doch nochmal L1 gedrückt habe und dann hört er so gluck, 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 gluck. Und dann,
ja, genau.
Oh, verdammt. Das hätte ich.
Nee, mach eben noch zu Ende.
Nee, oder das, oder dass du bei weniger Lebensenergie einen Controller vibrieren bekommst. So dieses, der DualSense kann ja so ein ganz unangenehmes Vibrieren in die Hände bringen, ne? So dieses ganz feine, dass du darüber noch so ein bisschen Haptik bekommst, weil, also, ja.
Das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Das wäre nämlich cool gewesen wegen diesen verschiedenen Oberflächen, wo man drauf rumläuft. Hier dieses Spiel, was ja bei PS5 dabei ist. Das hat das ja wunderbar gezeigt. Wenn
ja, super geil, Oberflächen, ja.
Genau, das war richtig gut.
Wenn du durch Schnee läufst, dass der Controller halt anders vibriert, als wenn du dann über die Pflastersteine von der Stadt läufst oder über Holz. Gut, das ist natürlich nur für eine Konsole, muss das natürlich programmiert werden, weil die Xbox kann das ja nicht so. Aber und PC ist eh was ganz anderes. Ist natürlich Ressourcen, die dann dafür aufgewendet werden müssen. Aber das wäre so was, nochmal so ein kleiner Wow-Effekt, so von wegen, ah, ich laufe durch den Schnee, der Controller ist so, wirkt schwammig, dann zack, kommst du in die Behütten oder in eine Höhle rein und dann ist die Bewegung ganz anders, die Haptik, wie es halt in diesem Spiel war.
Aber ihr merkt, wie krass die Ansprüche mittlerweile an so Titel werden, ne? Also,
ja, klar.
Also, vor allem, das ist jetzt schon...
Plattform ist, ne?
Ja, ja.
Was auch eine geile Idee gewesen wäre für den Heiltrank, so wie Dennis schon sagte, was wäre, du drückst den so weit runter, wie du trinken kannst und du verbrauchst den nur zur Hälfte zum Beispiel.
Ist, boah, großartig.
Ja. Das ist schon eine gute, eine coole Idee auf jeden Fall.
Wäre aber dann, glaube ich, zum großen Nachteil zu den anderen Plattformen, weil die haben die Möglichkeiten ja dann nicht. Ne?
Ja, gut, ja, da multiplattformmäßig ist und du auf der Tastatur nur auf 1 drücken kannst. Ne?
Genau.
Wobei, da würde ich mal einhaken, wenn wir jetzt gerade so reingerutscht sind in Steuerung. Mhm. Habt ihr das auch noch so, dass ihr so manche Titel immer noch, obwohl die Zeit längst vorbei ist, kategorisiert in das ist ein klassisches PC-Spiel und das ist ein klassisches Konsolenspiel? Ja, definitiv. Ich hab mich ertappt. Kann ich auch mal kurz vorgreifen, was ich bei mir noch als positiv aufgeschrieben habe, passt jetzt zum Thema Multiplattform. Crossplay und Crosstalk hat sofort funktioniert.
Ach so, also stimmt. Wir haben welche sofort Plattform zusammengespielt.
Ich habe am PC gespielt und meine Freundin auf der PS5.
Ah, okay, cool.
So, und da weiß ich nämlich noch, dass ich mich so geärgert habe bei 3, dass ich dachte, habe ich doch auf dem PC schon seit Jahren. Und Blizzard hat immer versprochen, ja, Crossplay, natürlich, klar, jetzt wo es für Konsolen noch rauskommt, nachträglich 100 Pro. Und dann so, ja, nur Cross-Save, Arschlecken. Da dachte ich mir so, würde mich natzen, jetzt muss ich es mir noch mal kaufen, damit ich es mit den anderen zusammenspielen kann, weil keiner mehr auf dem PC gespielt hat. Das finde ich super. Und ich habe aber wieder festgestellt, ich liebe das am PC zu spielen, weil das genauso wie so Strategietitel, ich mag einfach da wirklich auf der Tastatur rumzuhacken und meine, ich hätte fast Makros gesagt, aber wirklich meine Zauber auf 1, 2, 3, 4 auszulösen, links, rechts, Maus und weiß ich nicht, dabei noch eine Rolle mit der Space-Taste zu machen zum Ausweichen. Ich finde das einfach
echt
angenehmer tatsächlich. Das Einzige, was ich auf der Konsole besser finde, ist die direkte Steuerung mit den Analog-Sticks. Also, dass ich meine Figur direkt steuere und nicht indirekt mit der Maus irgendwo hinklicken muss und gedrückt halten muss und über den Bildschirm ziehe. Das macht nämlich meinen Mausfinger irgendwann leicht sehnig.
So, Carsten, aber der Rest genauso ist, wie dir. Ja. Mir geht's exakt genauso wie dir. Diablo ist eigentlich ein geiles PC-Spiel, aber die Laufsteuerung, wo du hinlaufen willst, ist einfach mit dem Analogstick geil. Also da bin ich mir auch irgendwie nicht so sicher, wo es jetzt besser aufgehoben ist. Was ich aber, weil du die Steuerung eingebracht hast, sagen muss, ist, dass ich die Menüs ziemlich hakelig fand. Also entweder sind es nicht die endgültigen Menüs gewesen für Konsole, wir haben ja alle anderen auf PS5 gespielt. Also diese Unterverschachtelung und hier musst du L1, R1 drücken, damit du wieder mit L3 in das Zuweisungsmenü kommst, um die Dinger da unten zu belegen. Das war irgendwie doch ziemlich hakelig. Ich glaube, das ist am PC deutlich besser gelöst. Mal mit der Maus klack, klack, weißt du?
Ich noch mal kurz eingehakt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass meine Freundin es nie auf dem PC gespielt hat, weil die nie so ein, also früher mal ein PC-Kind war. Da hat die sowas wie Commander Keen gespielt, aber jetzt nicht irgendwie weit bis in die 2000er oder so rein. Ne? Mhm. Und die Steuerung, wie gesagt, ich finde das super adaptiert auf einen Controller. Als ich dann diese Ultimate Edition da auf der PS3 damals, glaube ich, mir gekauft habe, fand ich das sehr gut übersetzt und hat sich auch sehr natürlich angefühlt. Aber sobald es dann ins Inventarmanagement, Verkaufen und so ging, da siehst du auf einmal irgendwie Doppel- und Dreifachbelegung, dann drücke irgendwie L1 und die Kreistaste und die, ich übertreibe jetzt, und die Dreieckstaste und das nur für 3 Sekunden, dann ist alles verkaufen. Und da dachte ich so, Maus drüber ziehen, markieren, weiß ich nicht, hier Shift-S oder irgendwas, fertig, ne? Das sind halt so Sachen, wo ich mir gedacht, das ist echt, Da können die nichts für, weil es halt nur mal so komplex, sag ich mal, ist. Aber das hat mich echt genervt. Meine Freundin sagt, wieso haben sie doch gut gelöst? Ich sag, ja, aber kennst du denn, wie es ursprünglich war?
Ja, wobei ich die Diablo 3
das von der Hand ging?
Die Diablo 3 Menüführung mit diesem Rad, mit dem Kreis, fand ich eigentlich ziemlich intuitiv. Das fand ich fast besser als am PC.
Das finde ich auch schade, dass die es nicht weiter übernommen haben, weil dieses Radialmenü war einfach super.
Das wirkte hier an der Konsole jetzt wie ein PC-Menü, fand ich.
An deiner Tasche gesehen. Mhm. Aber da gab es einen kleinen Vorteil. Früher hattest du ja eine Stangenwaffe, ist 3 Felder groß, ein Rubin, ist ein Feld groß. Ne?
Das fehlte mir Glück. Das hat eigentlich Diablo immer ausgemacht. So ein bisschen Baggage Management. Und wenn du halt einen Speer hattest, war der einfach groß.
Ja, das stimmt. Ja, gut, man hat das natürlich auch dadurch ein bisschen entschleunigt, das Ganze. Ne? Es gibt ja genug Leute, die saßen dann da und haben erstmal ihr Inventar sortiert.
Boah, super geil, hat so Bock gemacht, ey.
Wir sprechen aber, ja aus Erfahrung, ne, Dennis?
Ich wollte gerade sagen, aber ist aber ein guter
Einwand. Ich muss den Edelstein noch mitnehmen, Augenblick. Kling, 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 kling,
kling. Aber ihr habt recht, weil die Frage ist ja auch da wieder, so Traditionalisten versus ist halt eine Komfortfunktion, wie man heutzutage so schön sagt. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich habe mir hier so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die sagen, was ihr gerade gesagt habt, warum sind die Items jetzt alle gleich groß? Ja, ich möchte, dass ich irgendwie überlegen muss, was ich mitnehme oder wie ich was im Inventar anordne, damit es passt. So. Oder aber, warum habe ich, ich glaube, im 3 war es auch schon so, warum habe ich unendlich Town Portals? Warum habe ich nicht mehr einen Folianten, wo ich die alles decken muss oder so ein Scheiß? Es gibt Leute, die werden bestimmt sagen, das finde ich, ist zu weit weg vom Original, das nervt mich. Hm. Ja, und es gibt Leute, die sagen, das ist halt ein modernes Spiel, dadurch wird der Spielfluss verbessert und ich finde das super. Also
genau, das, was du gerade sagst, ist der ausschlaggebende Punkt. Es ist ein modernes Spiel. Meiner Meinung nach ist es aber, man will keinen vergrätzen. Wie habe ich das geliebt, zu wissen, ich gehe jetzt in den Dungeon, ich muss irgendwie meine Klamotten zusammenhalten, weil ich habe nur noch ein oder zwei Stadtportalfolianten. Wenn es Inventar voll ist, ja, nehme ich jetzt halt eine Ding noch mit oder nehme ich nicht mit, springe ich in die Stadt, springe ich nicht in die Stadt, kaufe ich mir wieder zwei, drei Folianten, die richtig Kohle kosten am Anfang. Das hat ja so ein bisschen was von, sind wir wieder beim Thema Immersion. Du warst halt in deinem Tragekomfort und so eingeschränkt. Und jetzt kannst du dein ganzes Menü vollhauen, zack, Stadt verkaufen, rein, zack, Stadt verkaufen. Alter, du willst halt aber auch diesen Casual-Zugang offen halten. Du willst nicht mehr nur die Hardcore-Gamer haben. Du musst auch den Candy Crush-Spieler abholen, der eben keinen Bock hat, noch irgendwie alles umzumodeln, damit er noch ein scheiß Paket Bolzen in sein Inventar reinbekommt.
Ja, vor allem die Hauptkaufkraft sind nun mal die Candy Crush-Spieler.
Es ist wollen jetzt keinem zu nahe treten.
Ich wurde erwischt.
Genau, richtig.
Nee, aber dieses Mikromanagement-Thema, ich habe begrenzte Kapazität, begrenzte Ressourcen, das ist ja so ein Ding, was kommt jetzt wieder vermehrt. Weil Carsten gerade Resident Evil 4 Remake sagte, da ist es ja wohl auch so, dass du teilweise mit Munition haushalten musst und so. Dieses zugeschissen worden mit Möglichkeiten ist einfach... Nimmt dir viel raus. Klar kannst du viel Gold zusammentüdeln und so, aber überlegt mal, wie geil das war, wenn ihr bei Diablo 2 oder so am gewissen Punkt mal so viel Gold hatte, dass ihr zu dem komischen Fragezeichen oder Mystery-Händler gehen konntet und euch irgendwas gekauft hat für viel Kohle und so. Du hast richtig überlegt, was du machst. Und ich habe jetzt in der Beta, keine Ahnung, bis Level 23, ich glaube, 250.000 Goldstücke zusammen gehabt.
Gut, vielleicht kann aber auch sein, dass in der Beta die noch ein bisschen großzügig gewesen sind.
Möglich, aber trotzdem ist es ja den Eindruck, den ich jetzt ich glaube auch, dass die Epic Drops deutlich, deutlich weniger sein werden, wodurch das Spiel auch deutlich schwerer sein wird. Also du hast ja mit Level 22 war ich ja fast komplett episch durchgequippt. Die Sachen sind natürlich deutlich werthaltiger. Trotzdem ist es ja den Eindruck, den ich jetzt von dem Spiel gewonnen habe. Und jetzt stell mal vor, ich habe jetzt die ganzen Leute in der Beta gehabt, die haben jetzt alle super geil, mit Level 20 waren die episch und die laufen demnächst auf Level 20 mit blauem Equipment rum. Ja, dann möchte ich mal wissen, was dann die Community sagt.
Ja gut, aber das ist ja vielleicht das Gute an, wenn man wirklich so, sag ich mal, so intensiv zwei Betas vorschiebt. Beten, Betas. Auf jeden Fall. Beten, ja, die Mehrzahl von Beta ist beten. Nein, auf jeden Fall, wenn man die davor setzt, und ich frage mich wirklich gerade, wer macht das heute noch in der Größenordnung? Keiner. Genau, und das ist die Sache, wenn Leute jetzt Relic wirklich hat berechtigt das
gemacht mit Company of Heroes.
Gut. Wahrscheinlich hat das auch die Ubisoft Panzer gemacht dreckig. Mit Division 2.
Stimmt, da werden auch die Panzer dreckig.
Ja, genau. Warum wird mein Barbar nicht dreckig, wenn der Leopardpanzer dreckig wird? Eine berechtigte Frage.
Tigerpanzer.
Tigerpanzer ist auch egal. Marder, Minenräumpanzer. Auf jeden Fall ist es gut, dass gemeckert wird. Und es ist gut, dass so intensiv vielleicht auch Attribute und Skills und irgendwas vielleicht auch dezent zu niedrig oder zu hoch angesetzt werden, damit die Leute das austrahieren. Die haben halt eine riesen Community, die meckert viel, aber die gibt auch viel Feedback zurück. Mhm. Ja. Und wie gesagt, davon kann meiner Meinung nach ein Spiel technisch sowie inhaltlich nur profitieren, wenn man das lange genug vorher noch mal so für Verbesserung oder Umstrukturierung benutzt, dieses Feedback.
Was und dann wenn kommt. Man dann auch wirklich jetzt zuhört.
Aber sind 3 Monate wirklich genug Zeit dafür?
Das sei mal dahingestellt, aber...
Ich denke mal, jetzt wird eh nur noch poliert überwiegend.
Aber das habe ich mich auch gefragt, ob 3 Monate noch ausreichend sind.
Ich weiß ja nicht, ob das Spiel vielleicht schon fertig ist. Also es wird wahrscheinlich schon, na, ich weiß nicht, die bingen jetzt bestimmt durch. Nee, wie heißt das? Cringen? Nee.
Brunchen.
Grunchen jetzt sowieso durch.
Nee, das werden die sich nicht erlauben können.
Nee, wenn ja.
Gegruncht hat nur Kurt Cobain, aber.
Crunchen.
Crunchen, ja, das hast du gerade gemacht.
Mit Crunchy Nuts. Ich habe gar nichts gemacht.
Ach so. Nee, aber man weiß halt nicht, wie wir haben ja wirklich nur ein kleines Teil von dem Spiel gesehen. Und da wird jetzt bestimmt noch so einiges an Quality of Life Verbesserungen gemacht. Nochmal hier die Werte angeschraubt, da die Werte angepasst. Da werden die bestimmt nur ein ganzes Team dafür sitzen haben, die sich nur damit beschäftigen. Das ist ja das, was dann viele mal meckern, wenn dann ein Spiel erscheint und dann erscheint nach einem Patch irgendwas anderes, was aber nicht den Fehler behebt. Das liegt einfach daran, weil dafür gibt es spezielle Teams, die daran wieder arbeiten.
Fandet ihr es auch so ungewöhnlich, dass so viele Questbezeichnungen und Textboxen teilweise falsch benannt, dann mal wieder Deutsch, dann mal wieder Englisch waren?
Nee, fand ich eigentlich normal für so eine Beta.
Ja. Wobei ich lustig fand, dass manche Quests keinen Namen hatten. Dass da To Be Done stand.
Das ist ehrlich immerhin.
Das ist ehrlich, genau.
Das stimmt.
Um noch mal ganz kurz auf den Einstieg zu kommen. Was sagt ihr denn grundsätzlich? Welche Klassen habt ihr gespielt und was sagt ihr dazu?
Ich fange mal an. Das geht nämlich relativ schnell bei mir. Ich habe einen Barbar gehabt und der hat sich angefühlt wie jeder andere Barbar in jedem anderen Spiel auch. Und ganz doll hat er sich angefühlt wie ein Barbar aus Diablo. Also in der Hinsicht, wenn die das Spiel
sehr gut. Glückwunsch.
Wenn die das Spiel getroffen von dem Barbar von Diablo einfangen wollten, dann haben sie es definitiv geschafft.
Also bester Barbar ever.
Barbar. Was ich nur, womit ich wirklich nicht klar kam, war, dass der Barbar jetzt, also dass der Charakter jetzt gesprochen hat, fand ich eine super Sache. Aber als der dann da saß und diese Saufgelage da war und wie er da rumgeschankelt hat, das sah so absolut lächerlich aus bei der Figur. Da hätte man vielleicht passendere Animationen finden können für so einen wirklich sehr muskulösen, großen Typen. Aber das wäre nur dahingestellt. Aber ich habe Barbar gespielt.
Ganz kurz auf die Situation. Ich habe nicht gesehen, da kann ich mich nicht daran erinnern, wie er da geschaukelt hat. Ich fand einfach nur der Anfang war eigentlich ganz geil gemacht, aber wie es sich da hingeführt hat mit dieser komischen, plötzlichen, gefühlten Party, die sie da veranstaltet haben, fand ich ein bisschen daneben. Weißt du, dann gib ihm nur einfach was zu trinken und kipp um. Aber doch nicht so eine, der kommt gerade aus dem Wald, ist fast erfroren und tot und dann, Party, bam, bam, bam. Alter, wo sind wir denn? Bierkönig oder was?
Auf Malle.
Ja, okay, Entschuldigung. So, Patrick.
Ja. Also ich habe als Singleplayer hatte ich einen Zauberer gespielt. Mhm. War ganz cool. Auch die Zauber haben sich so ein bisschen entwickelt, fand ich. Also von der Stärke her. Hast du eine Stärke gemacht, war der Strahl etwas größer, hat mehr Damage natürlich gemacht. Den hatte ich auch bis, ich glaube, Level 17 hochgezogen. War ganz nice. An dem Sonntag im Couch-Koop hatte ich dann eine Jägerin angefangen. Da muss ich sagen, da fand ich ganz nice, dass du halt Pfeil und Bogen hast, aber auch zwei Schwerter für den Nahkampf. Das heißt, du hast auch spezielle Attacken für die Schwerte, spezielle Attacken für Pfeil und Bogen gehabt.
Vielleicht hätte ich auch den Jäger ausprobieren sollen.
Fand ich ganz cool.
Ne, dass du auch Pfeil werfen konntest. Wo du ja eh immer Jäger gespielt hast.
Naja, eben. Naja. Okay.
Wo du gerade sagst mit den mehreren Attacken, Chris hat ja auch den Barbaren, da ist mir aufgefallen, du hast nicht nur noch einen Waffenslot gehabt, wie früher, wo du dann entweder eine Zweihandwaffe reingeballert hast oder Schwert und Schild oder zwei Schwerter oder so, oder zwei Äxte. So, du hattest unten ja drei, also eigentlich vier Slots. Einmal links eine Wuchtwaffe, dann hast du rechts eine Hiebwaffe gehabt und in der Mitte so normale Schwerter für Zweihand-Thematiken. Das hat mich total irritiert, weil es hat dir auch keiner erklärt, weil ich dachte mal, ey, wieso, ich habe doch zwei Schwerter angelegt, warum haut denn die ganze Zeit immer mit der
Wuchtwaffe? Boah, ja, das hat mich auch total genervt.
Das war total nervig. Genau, weil du einfach, ich wollte ja mit den Schwertern kämpfen, weil die waren auch schon blau und die anderen waren noch weiß und da musste ich erstmal für mich rausfinden, da musst du die andere Fertigkeit reinpacken, dann kämpft er auch wiederum damit.
Ja.
Fand ich so ein bisschen, fühlte ich mich ein bisschen alleingelassen. Ja, und die Belegung von den beiden Waffen in der Mitte, das Tauschen, das hat überhaupt nicht gut funktioniert, weil du hast dann teilweise die rausgenommen, die du nicht rausnehmen wolltest und da fiel mir auf, dass es sicherlich nicht das Endmenü sein wird für die Konsole. Aber, so, okay. Weiter.
Ich habe also zweimal einen Charakter auf 25 hochgezogen. In der Closed war es der
Lombard. Was, volle Sucht die hier, ey.
Das war recht schnell. Also das waren ein paar Stunden am Samstag und dann das nächste Mal am
Ach, bietet das Spiel nicht viel? Ist zu leicht oder was?
Ja. Nein, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich, glaube ich, überhaupt kein Anrecht habe, mich über die Tiefe und die, was weiß ich, die Schwäche oder Stärke von irgendwelchen Skills auszulassen, weil ich die Vorgänger bis auf Teil 3 habe ich nie so in die Tiefe gespielt, dass ich mich Pro nennen kann. Also auf gar keinen Fall würde ich mir das hier rausnehmen zu sagen, war aber früher und hatte das und dies, kann ich nichts so sagen. Also ihr müsst mich jetzt auch gleich mal korrigieren oder mir sagen, ob das schon immer so war. Mhm. Also das, was Dennis irritiert hat, hat mich auch irritiert, weil ich dachte die ganze Zeit, früher kannte ich das mit zwei Sets, die man halt auch umswitchen konnte. Man hat irgendwas belegt und konnte dann auf den Knopf sagen, ich wechsle zu meinem zweiten Set von Rüstung und Waffen. Und dann habe ich es auch nicht verstanden, bis ich dann in dem Skilltree gelesen habe, ach so, der Skill löst eine Hiebwaffe aus. Das heißt, der wechselt automatisch in dem Moment auf die Waffe und dann wieder zurück, wenn man den anderen Skill nimmt. Oder eben, es gibt auch irgendeinen Skill für die Handwaffen, die man dann doppelt ausgerüstet hat,
die
Einhandwaffen. Also das kannte ich so nicht. Hatte ich in Erinnerung nicht, dass das jemals so gewesen ist und dass das halt eine Besonderheit des Charakters auch ist. Und dass man ab irgendeinem Level, ich glaube 15, auch charakterspezifische Skills freischaltet oder irgendeine Eigenschaft. Und beim Barbar ist es so, das heißt, je öfter du eine Waffengattung benutzt, umso höher levelt die dann und skaliert irgendwie.
Genau.
Da kann ich mich nicht erinnern, dass das früher so war. Also ich weiß, dass die Figuren halt immer irgendwie eine Form von Geistesenergie hatten, bei Zauberern Mana, beim Mönch war es irgendwie immer auch Willenskraft oder sowas, die sich irgendwie durch normale Angriffe immer ein bisschen regeneriert oder durch Tränke.
Barbaren Mut. Oder Wut.
Genau, das war immer, das Kind hat halt einfach einen anderen Namen für deinen Mana, mehr oder weniger, das wusste ich. Aber das ist so spezifische, das ist noch nicht mal ein Skilltree in eigener, sondern es ist bei jedem Charakter irgendwas anderes. Beim Druiden, den ich beim zweiten Durchlauf gespielt habe, war es dann wirklich, um diese Fähigkeit freizuschalten, ich weiß eben nicht, was es gewesen wäre, hätte ich auf der Karte irgendwo hingemusst, wo ich nicht hin konnte in der Beta. Das war ein bisschen doof gelöst.
Ja, genau, es gab so Quests, die du machen konntest und dann gab es so Zusatz, Fertigkeiten, die man dadurch erlernen kann. Allerdings, was du auch noch gerade richtig angesprochen hast, gab zusätzlich auch noch so eine Art Skilltree. Keine Ahnung, wenn du immer mit einem Hammer haust, dann wird dein Hammer-Skill auf Dauer auch besser. Und wenn du dann irgendwann sagst, okay, jetzt will ich aber einen Streitkolben führen, als Beispiel jetzt beim Barbaren, dann fängt der Streitkolben in deiner Fertigkeit wieder bei 0 an, während eigentlich der Hammer schon auf Stufe, keine Ahnung, 3 oder 4 oder Erfahrungspunkte halt bekommen hat. Wie sich das bemessen hat, konnte ich nicht so richtig eruieren, aber das war mir auch neu.
Je öfter du es benutzt, also
genau.
Ist es so. Ja.
Ich glaube allerdings, so habe ich das verstanden, dass ich auch mit dem Barbaren Fertigkeiten hätte freispielen können für andere Klassen, die dann bei den anderen Klassen verfügbar gewesen wären. So habe ich das zumindest empfunden, weil sie wurden angezeigt. Oder es war also einfach nur...
Der Skilltree nicht. Also der
Skilltree nicht, hat, aber zumindest aber die
Aspekte.
Diese Aspekte.
Genau, das sind Sachen, die du halt in den Dungeons dann irgendwie freischalten konntest, in den Random Dungeons, nenne ich sie jetzt mal, wo auch immer genau dahinter stand, die Belohnung ist der Aspekt, der verbessert irgendwas, wenn man das in eine Waffe, glaube ich, einbaut oder in ein Item, was auch immer. Und dann stand dahinter immer, ist nur für und dann die Klasse. Also konntest du entscheiden, ob du die alle sammelst oder nicht.
Ich fand halt für eine Beta, die dir so ein bisschen was zeigen soll und so, oder wo du auch ein bisschen was erlernen sollst oder testen sollst, fand ich halt teilweise ziemlich wenig Erklärung dabei. Also ich fand auch den Skilltree relativ unübersichtlich irgendwie an der Konsole.
Nicht nur an der Konsole.
Ich würde sagen, dazu müssen wir, glaube ich, aber auch sagen, dass du das direkt auf der zweiten Stufe gespielt hast für erfahrene Spieler, kann das sein?
Natürlich.
Ja, richtig, dann wird wahrscheinlich auch weniger erklärt.
Wobei ich habe auch die es gibt ja den für Diablo Neuanfänger und für bereits, ich habe auch den Bereich gestartet, wo nichts erklärt wird. Nicht
Veteran, glaube ich, hieß das.
Ja, genau.
Jetzt irgendwie Stufe 2.
Weil ich dachte mir, wenn du wie Diablo schon mal gespielt hast, dann weißt du auch, wie Diablo funktioniert. Naja, ganz so stimmt tut's nicht, weil ich habe Diablo noch nie so ganz verstanden. Aber das hat trotzdem irgendwie geklappt.
Looten und Leveln.
Looten und Leveln, genau. Naja.
Was ich aber zum wenn ich das Thema kurz wechseln darf.
Ausnahmsweise aber auch nur.
Zum Couch-Koop sagen kann, dass da einige gute Verbesserungen getätigt wurden. Das heißt, man musste ja früher, wenn man Couch-Koop gespielt hat, bei 3, musste man immer warten, bis der zweite Partner fertig war mit Einkauf, mit Skill, mit allem Möglichen.
Stimmt.
Das hat man jetzt nicht mehr. Du hast deine linke Seite für dein Bildschirm, bist du, die rechte Seite ist dein Partner. Und alles passiert auf deren Seite oder auf deiner Seite. Das heißt, du kannst zum Händler gehen, während er seine Skillung tätigt.
Echt? War das in Teil 3? Mhm.
So, ja, du hast ja das nicht im Couchkorb gespielt.
Ach so, nee, ich bin tatsächlich gerade bei Baldur's Gate Dark Alliance gewesen. Da konnte auch jeder Spieler gemeinsam beim Händler rumwuseln und skillen. Ja, siehste, guck mal, das ist ein Feature, was es aber schon vor 20 Jahren gab.
Ja, Diablo Resurrected.
Nee, Dark Alliance auf PlayStation 2. Diablo Resurrected am Arsch.
Nein, die haben es jetzt resurrected, das meinte ich.
Ach so.
Okay, sehr gut.
Ja, aber das war was Spaß gemacht hat, weil du dann halt natürlich einen sehr großen Zeitfaktor hattest. Also ja, du hast sehr viel Zeit gespart.
Genau, es war teilweise wirklich ein bisschen nervig, wenn du da gesessen und gewartet hast, bis der eine endlich fertig war. Wobei, ich habe das nicht so oft im Couch-Koop gespielt, eher wenig, weil wir haben das ja dann doch sehr exzessiv online gespielt. Aber dennoch, ich kann mich an solche Situationen erinnern.
Ja, wir haben ja letztes Jahr, ich glaube, 200 Stunden Diablo 3 gespielt und ich würde nicht untertreiben, wenn ich sage, bestimmt haben wir 20 Stunden gewartet auf den anderen.
Eieieiei.
Auch das nennt man Ehe.
Ja, man macht es gerne, Dennis, ne?
Man wartet gerne auf den anderen Partner. Genau.
Wir haben ja auch gerne auf Dennis gewartet, als wir online gespielt haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn einer eingeschlafen ist, während er beim Händler steht.
Ist auch gut, ja.
Mach doch mal.
Dann hört es nur, hallo. Hallo. Und dann hat sich schnell ausgelockt, dass, boah, ich bin rausgeflogen, ich weiß auch nicht. Ja.
Ich bin genau rausgeflogen.
Oh Mann.
Ich habe auf meiner Liste, wo wir vorhin bei dem Thema schon waren, Sachen, die vielleicht Langzeitspielern oder traditionellen Spielern sauer aufstoßen, habe ich noch so ein paar Punkte, die ich eigentlich ganz gut fand, wo ich aber nicht weiß, wie A, ihr das seht oder B, der Großteil der wirklichen Diablo-Spieler da draußen. Ich habe hier noch in meiner Liste stehen, als Stichpunkte, dass ich es zum Beispiel sehr gut fand, dass es viel mehr Städte, Dörfer und Siedlungen gab, die dann auch wirklich einen Schnellreisepunkt hatten. Das hat diese Karte ein bisschen lebendiger für mich gemacht. Also früher war es ja gefühlt, in jedem Akt gibt es eine Hauptstadt.
Ja.
Und drumherum gibt es eigentlich auf irgendeinem brachen Feld überall verteilt Schnellreisepunkte. Aber es gibt.
Darf ich da eine Anmerkung zu machen? Vielleicht ist es genau das, was du damit sagen willst. Ich habe hier auf meiner Liste stehen einen Punkt, da steht Plus und Minus dran. Beides. In Karte steht daneben und dann steht in Klammern daneben, fühle mich wie beim Witcher.
So, diese Open World, dass du
diese Open World, die quasi dich machen lässt, was du willst, dich aber extrem krass beschäftigt, wie du gerade sagst, du hast viel mehr Orte, die dich irgendwie aufnehmen und wo du quasi entsprechend Quests und sowas annehmen kannst und du verfällst auch darin, dass du gar nicht das machen sollst, was du gerade machen sollst, sondern du findest dich plötzlich irgendwo anders auf der Karte wieder, weil irgendeiner irgendwas brauchte und da hast du wieder was Neues kennengelernt und wieder einen neuen Punkt erwischt. Das ist, glaube ich, das, was du sagen willst, dieses Gefühl. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht fand.
Genau, das ist eigentlich genau das, was ich damit sagen wollte, ist dieses Formelhafte, also wirklich dieses strikte klassische Einteilung in 3 bis 5 Akte, eine Stadt, drumherum, die Hauptquests und optionale Dungeons. Und das war's. Ist einem das wirklich lieber, weil es klassischer ist und einem gewissen Muster folgt, was einen besser so in der Spur hält? Oder empfindet man das so, wie ich es teilweise empfunden habe? Das ist für mich eine Bewegung in eine lebendigere, zusammenhängende Welt. Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch diesen Effekt, dass halt also ich weiß nicht, ob später die Akte auch so fließend sind, ob sie sich davon auch abwenden von dieser Struktur, dass man, weil die Karte ist mittlerweile echt fließend, du rennst da durch. Man muss auch dazu sagen, es ist always on, wie mir das so schön neudeutsch heißt. Das heißt, du triffst immer andere Spieler auch irgendwie unterwegs, die dir helfen können, nicht müssen. Man kann sich auch völlig ignorieren, also man muss da nicht interagieren, aber das soll ja wohl auch so sein, dass das immer eine geteilte Welt ist. Und man rennt halt über die Karte und deckt die fortlaufend auf. Und diese Übergänge, wie früher war es ja wirklich, hast gemerkt, da fängt der eine Bereich an, der lädt jetzt, oder auch in den optionalen Dungeons war es früher so, ganz klar, da ist die Treppe, es geht ins zweite Level, es geht ins dritte Level. Jetzt ist es so, du gehst noch optisch irgendwie eine Treppe runter oder einen Abgang oder sowas, aber es gibt keine Ladezeiten, es gibt kein, was weiß ich, irgendwas, was so ein Halt signalisiert. Das gibt's nicht mehr.
Doch, auf Konsole schon.
Ich fand das.
Auf Konsole schon.
Echt? Wird da zwischendurch geladen?
Ja, kam ein Ladescreen.
Gut. Also das gibt es auf dem PC nicht. Naja, ja, vor, wenn du reingehst, kurz, aber nicht, wenn du in dem Dungeon drin bist, oder?
Nee, nee, doch nur, dann wenn nicht. Du die Ebene wechselst oder sowas.
Also achso, ja, nee, genau, das gibt's auf dem PC nicht.
Okay.
Gut, aber also das fand ich jetzt gut, aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wie viele sagen, und das ist mir jetzt zu open-worldig und zu, ja, lenkt mich zu sehr ab von meinem Haupt, von meiner Hauptquest eigentlich, wie du das vorhin schon gesagt hast. Das ist mir noch so aufgefallen.
Was sagt ihr denn zu den neuen Features wie Klettern, Seilklettern, Springen?
Ist cool. Also passt, finde ich, das Doofe, was ich nur finde, es wird dir richtig ins Gesicht geschrieben, dass du da klettern kannst, weil da diese Fußspuren auf dem Boden sind. Ja. Das muss doch nicht sein. Die Spieler sind doch nicht dumm. Ist doch, wie die gelben Kisten
doch,
bei
doch, doch,
bei, ja, genau.
Doch, sind wie die, heute muss das sein.
Gelbe Kiste oder gelbe Markierung-Diskussion von Resident Evil 4. Da kann ich es teilweise ein bisschen verstehen, weil wenn du eine fotorealistische Grafik hast, ist es manchmal echt schwierig zu unterscheiden, womit kann ich jetzt interagieren und womit nicht. Aber bei sowas, wo das wirklich sehr ersichtlich ist und du hingehst und dann das Symbol ja noch auftaucht, dass du eine Taste drücken kannst, das musste nicht sein. Das Feature an sich fand ich ganz cool.
Ja, es hat natürlich auch die Karte schön strukturiert und hat auch gewisse Höhenthematiken reingebracht. Mhm,
genau.
Und so. Ich glaube, es ist nicht so ein Vorteil, dass du von oben eben runterschießt, aber so von der Immersion war es eine schöne Nummer. Ja. Was ich noch dazu sagen zur Karte, was Carsten gerade alles gesagt hat, obwohl es ja doch so viele Dörfer gibt jetzt und irgendwie die gefühlt die Welt belebter ist, hat man aber trotzdem eher das Gefühl gehabt, dass eigentlich keiner was untereinander mit den anderen zu tun hat. Also es wirkte immer sehr eigenständig irgendwie. Es war immer so neu. Du hast auch unterwegs, weißt du, warum, vielleicht kommt das noch, aber sind wir beim Thema, wie ist es, klar, du siehst andere Spieler, die laufen da rum und meistens, wenn du irgendein Event siehst, ist da auch ein anderer oder hilft oder macht und tut und man grüßt sich auch, das ist auch ganz nett ein Stück weit. Muss mal gucken, wie das auf Dauer geht, wenn du da einfach in Ruhe questen willst und irgend so ein Typ kommt mit seiner super Macht und rasiert da alles über den Haufen. Da muss man, sind wir bei
ja, das erinnert euch an WoW damals, da war das auch so. Du standst da in Westphal, hast gewartet, bis dir irgendein Gegner auftaucht, der alle 5 Minuten spawnt und dann kommt einer um die Ecke gelaufen, haut die alle um und du guckst dann so, oh. Das ist da, aber ich glaube, das gibt's da nicht, weil ich glaube, wenn da einer kommt, kannst du trotzdem noch die Quest abschließen, glaube ich.
Ja, genau, aber trotzdem, gut, das ist noch so ein bisschen gerealmt, da sind auch nicht so das Laufen ist ja keine Open World, wo jeder einfach durchläuft, wie bei WoW auf dem Server, sondern da sind ja immer, ich sag mal, ein paar Leute wohl drauf gewesen, aber trotzdem, wo war ich jetzt hängen geblieben? Achso, fühlt es sich jetzt dann in den Übergang auch nicht so super geil an? Klar, du hast irgendwo mal diese Events, die es da gibt, die man finden konnte, wo man dann quasi eine Zeit lang überleben musste, eine Karawane beschützen musste, aber die hast du irgendwie nach dem dritten Mal, denkst du dir, ah, geht schon wieder Karawane kaputt hier. Aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass auch wirklich zwischen den Städten, die ja eigentlich da sind, normale Wege sind, weil kann ja nicht sein, dass eine Verbindung zwischen zwei Städten ist und dann musst du dreimal einen Berg hoch und runter kraxeln. Also.
Ja, gut. Es ist.
Also es ist immer noch ein Spiel, genau. Es ist immer noch ein Spiel. Achso, und Always On? Ja, klar, aber welches Spiel hat es ja nicht mehr? Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie es mit dem Realm ist. Geil wäre natürlich, wenn sie das ein bisschen so einbauen würden, dass wenn du am Händler was verkaufst, du eventuell was andere Spieler da verkaufen, kaufen könntest oder sowas. So, das wäre natürlich auch richtig geil.
Auktionshaus.
Nee, nicht Auktionshaus.
Wenn du beim Händler inaktiv gerade stehst und was verkaufst, dass sich andere währenddessen teabaggen können. Das muss unbedingt noch eingebaut werden, finde ich. Das ist ganz wichtig. Ich muss noch mal kurz eingrätschen vorhin zu dieser Geschichte mit, ist es toll, dass man jetzt aktiv ein Seil runterrutschen kann oder einen Berg hoch und runter krexeln oder eine Leiter. Wie gesagt, es macht diesen Ebeneneffekt irgendwie ein bisschen lebendiger, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, überflüssigeres Feature habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil Press F to pay respect, sage ich dazu. Ne? Also wenn mir einer sagt, oh, da sind aber Fußstapfen in dieser Eiswand und drück bitte jetzt deine Space oder X-Taste, um da hoch und runter zu gehen und es bringt mir weder einen taktischen noch einen spielerischen Vorteil, dann kann das auch von mir aus einfach automatisch passieren, wenn ich mich dieser Wand nähere. Also stimmt, da habe ich überhaupt keinen Mehrwert durchgesehen. Da dachte ich so, was soll mir das jetzt sagen? Ich darf einmal mehr eine Taste drücken, die nicht, also ja, fand ich albern, ehrlich gesagt. Aber gut.
Ja, naja.
Ich schätze mal, hauptsächlich haben die das auch zum Teil für Quests gemacht, beziehungsweise für Rätsel. Weil, wenn man weitergespielt hat, musstest du in irgendeinem Dungeon oder in einer Hauptmission war das, Tumore zerstören, damit sich Eingänge öffnen. Und da musstest du irgendwie durch die halbe Map kraxeln, über ein Seil schwingen und keine Ahnung, um das alles zu machen, damit eine Tür sich am Ende öffnet.
Das ist eigentlich nur Zeitschinden-Feature.
Genau, ich hab die drauf, ne? Zeitschinden, und ich weiß, wovon du sprichst, von der Quest. Es war auch nervig, weil du auf der Karte guckst und sagst, ah, ich muss da oben rum. Und dann so, ja, leider ist hier eine Wand, aber da hinten wäre das Seil gewesen. Geh doch nochmal genau. Um die ganze Karte rum. Boah, also nee, nee.
Entschuldigung, du bist scheiße, du musst wieder zurück. Nein.
Renn nochmal um die Map.
Genau. Ja. Genau. Da dachte ich mir schon, wo ich das gesehen habe, denke so, nee, ich muss jetzt durch die ganze Map, um einmal durch die gleiche Tür hier zu laufen. Total doof. Also so kann man es auch kaputt rätseln.
Ja, man sollte es nicht übertreiben, das stimmt.
Was ich aber noch gerne gemacht hätte, wäre, ich hätte gern ein Pferd ausprobiert zu reiten, wenn es gehen würde in der Beta. Ja, aber das war ja leider aus, weil du nur eine bestimmte Questreihenfolge machen konntest.
Bin ja mal gespannt, wie das sein wird, wenn du mit dem Pferd an so einer Wand ankommst, wo du hochklettern musst.
Das Pferd klettert natürlich mit.
Genau, nee, nein, das ist so. Das ist wie bei Hogwarts Legacy. Da, du kriegst so eine Tasche, da kommt das rein, kletterst hoch und dann holst du es wieder raus. Oder es kann fliegen. Hast du einen Pegasus.
Also bei der Menge an Wegpunkten, die du in dieser Beta schon freigeschaltet hast, frage ich mich, welchen Grund oder welche Bewandtnis so ein Pferd da haben soll.
Naja, wer die weiß, Wege, das ist jetzt nur die Anfangswelt, also der Anfangsbereich gewesen. Ich vermute mal, wenn du dich weiter wegbewegst,
apropos Welt, Carsten, du musst, weil du es gerade angesprochen hast, zwischen irgendwo drin. Es ist ja kein lineares Spiel mehr. Also früher hast du ja Akt 1 gespielt und dann wupp, runter. Akt 2 runter.
Genau, du konntest das auch nicht wieder nicht zurück. Mehr. Es sei denn, du hast dich aktiv dazu bewogen, den Fährmann anzusteuern, der dich wieder dann dahin gebracht hat. Und dann warst du wieder nur auf dieser Karte. Ja, genau.
Diablo 4 wird laut dem, was ich gesehen habe von den Entwicklern, so sein, dass du die Akte auch unterschiedlich spielen kannst.
Ah, okay.
Also du kannst anfangen, dann machst du die Quest aus Akt 1 und dann landest du in der Stadt, wo eine Quest aus Akt 3 oder Akt 4 ist, und dann kannst du da auch entsprechend, oder weiß nicht, ob es 4 Akte gibt, aber dann kannst du die weiterspielen. Das empfinde ich im Thema Coop-Spiel als extrem schwierig. Weil ich glaube, jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der Chris ganz deutlich im Minus hat. Weil der Chris kam ja dann irgendwie dazu später, und ich war lustigerweise mit meinem Charakter zwar leveltechnisch deutlich höher als Patrick und Katrin. Allerdings waren wir ungefähr bei der gleichen Quest angekommen. Und wir haben das dann zusammengespielt. Chris kam dann auch dazu. Ich war Level 22, Patrick war Level 14 oder 15 und Chris war Level 6 oder 7 oder 8. Die Welt, in der wir uns bewegt, oder 5, die Welt, in der wir uns bewegt haben, war skaliert. Also meine Gegner waren höherstufig als die von den anderen. Das war ganz interessant. Also die offensichtlich ist es immer so auf deiner Range gewesen.
Aber war das nicht früher so? Auch schon so?
Nee, früher also konntest du auch.
Du hast dich zusammengeschlossen und dann stand doch auch, die Schergen von Diablo sind stärker geworden. Also quasi
ja, ist alles stärker so, geworden Level, im Team. Du hast einen Max-Level-Charakter genommen, hast den anderen Level-1-Charakter nebengestellt, hast mit dem anderen alles weggeschnitzelt und plötzlich war der andere Charakter schon Level 30
gefühlt. Du hast den hochgezogen. Ich weiß nicht, ging das nicht mehr? Hat man gefühlt nicht mehr Erfahrungspunkte gekriegt, wenn man sich mit jemand Stärkeren jetzt in der Beta zusammengetan hat? Nee. Ich habe da nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt.
Okay. Dadurch, dass der Christel einen so hohen Level-Unterschied zu uns hatte, ist er zu langsam hochgekommen. Aber ich weiß doch, woran das liegt. Wenn du auf dem Couch-Koop spielst, haben beide Spieler jeweils einen Gegner-Lebensbalken. Du hast nicht einen für den gleichen Gegner. Echt? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich schätze mal, dass dann da zum Beispiel, weil ich auch 2 Level höher als Katrin war, oder umgekehrt, meine Gegner dann zum Beispiel Level 16 waren und ihre waren Level 14. Auf der gleichen Konsole, in dem gleichen Spiel. Aber deswegen, das hat mich irritiert, dass du halt 2 Level, 2 Balken hast.
Couchcoop habe ich auch nicht ausprobiert oder haben wir nicht getestet. Deswegen, wir haben auch nur dann halt übergreifend gespielt. Ne? Mehreren Leuten dann in einer Party oder in einem Clan, den wir dann schon bilden konnten. Aber interessant, das
war wir waren so an einem, bewusst. Wir waren an einem so einem, da gab es 3 solche, ich nenne die jetzt einfach mal Special-Bosse. In so einer Eislandschaft, den haben wir nicht gelegt bekommen, da haben wir zu viert gegen den gekämpft. Der war bei mir Level 23 und bei den anderen halt deutlich unterlevelig. Und auch, obwohl Chris halt gefühlt 20 Level unter mir war, oder als 18 Level unter mir war, hat er trotzdem gegen den Gegner was ausrichten können und auch eine Zeit lang stehen können. Also da bin ich mal gespannt. Das könnte eigentlich ganz cool werden. Und mir ist auch nicht aufgefallen, dass ich in irgendein altes Gebiet gereist bin und da irgendwie nur Fallobst vor der Brust hatte, sondern es war immer herausfordernd. Egal, wo ich hingegangen bin, die Gegner waren immer skaliert auf mich.
Das fand ich auch sehr gut, dass man wirklich dafür arbeiten musste, um so einen Sieg teilweise mit nach Hause zu nehmen. Es war nicht, wie ich es noch aus den niedrigeren Schwierigkeitsstufen, ich glaube bei 3 oder so, da bin ich das erste Mal, weil ich dachte, probierst du es mal wieder, bin ich irgendwie im zweiten Schwierigkeitsgrad, bin ich irgendwie durch, wie so ein Messer durch Butter und dachte mir, das ist ja irgendwie echt albern, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Ne? Also so ein bisschen Herausforderung. Und hier war das so, also diese ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, ich fand diese neuen einnehmbaren Bastionen ganz cool, die es da gab. Also du hast ja dann so 3 Punkte gehabt, die auch 2 davon waren noch recht hochlevelig. Da sollte man dann erst mit Level 23 und 25, glaube ich, irgendwie rein. Und die fand ich cool, dass man halt so mehrere Stufen hatte, bis man dann den Endboss da gelegt hat. Und dann hat man quasi daraus eine weitere, ein weiteres Dorf oder eine weitere Siedlung gemacht. Die haben das dann wieder aufgebaut danach.
Oh, das habe ich gar nicht, so weit bin ich gar nicht gekommen irgendwie.
Das ist das, was er meint. Da waren wir.
So.
Ja, das okay. ist das, was also, er meint. Das, genau.
Ach so. Das fand ich ziemlich, ziemlich knackig. Und dann haben wir dann zu viert irgendwie gespielt und haben dann die letzte Bastion, das war, glaube ich, sogar oben wurde sogar Level 27 plus angezeigt, also eigentlich 2 Stufen über Max-Level, haben wir dann mit Taktik und Ausweichen und gutem Skilling haben wir das dann hingekriegt. Und das hat dann schon Spaß gemacht zusammen, dass man wirklich dachte, man hat hier einen schönen Sieg davongetragen, weil man sich angestrengt hat und das Spielprinzip verstanden hat. Und nicht, weil man halt irgendwie einfach total imbar ist und da durchrennt wie so ein Bekloppter. Also das,
ja, wir hatten aber Chris bei uns im Team, deswegen war das nichts mit
Skill. Warte, ich war ein Barbar, so. Hallo. Ich habe alles umgehauen.
Was mir gut gefallen hat, ist das Wiederbeleben von anderen Spielern.
Das war toll, ja. Ja. Vor allem, dass du, wenn du den angefangen hast zu überleben hast, dann abbrechen musstest, dass nicht wieder bei Null angefangen hat, sondern da weitergemacht hat, wo der andere aufgehört hat.
Ja, sehr nett.
Ja, das ist ein nettes Feature gewesen. Oder ist ein nettes Feature, so.
Boah, schön gesagt. Ich hab noch einen für Tschüss. Euch. Da müsst ihr sagen, ob euch das gefallen hat oder ob ihr auch gemeckert habt. Also ich habe einen Kritikpunkt, habe ich ganz oft nach der Beta gelesen, und zwar, dass sich Leute beschwert haben, dass die optionalen Dungeons zu formelhaft sind. Ja, also im Sinne von, geh rein, geh links und rechts den Pfad entlang, um Schlüssel 1 und 2 oder Gegner 1 und 2 zu legen, einzusammeln. Und dann in der Mitte öffnet sich dadurch die Tür und dann kannst du den Endboss besiegen. Und das war vielen zu generisch. Und dann habe ich kurz überlegt und gedacht, entweder hast du die anderen Teile nie richtig gespielt oder ich verstehe die Kritik nicht, weil war das nicht immer langweilig und formelhaft? Ich erinnere mich an die Wurmgruft in Teil 2. Du hast keinen Meter breit gesehen, du bist ständig gegen die Wand gelaufen. Und das Schlimmste, wenn du am Ende die Kiste, es war immer eine Kiste oder ein Gegner, es war nie was anderes, wenn du die dann geöffnet hast, musstest du den Weg auch noch zurücklaufen, wenn du keine Rollen mehr hattest, weil es gab ja kein Quick-Dungeon-Leave, so wie es jetzt gibt. Du klickst einfach auf Exit auf der Karte und bist aus dem Dungeon raus. Also die Kritik habe ich überhaupt nicht verstanden. Da habe ich nur gedacht, entweder habe ich ein anderes Spiel gespielt als ihr. Also ich verstehe nicht, wie die vorher besser gewesen sein sollen. Ich fand die noch langweiliger und noch formelhafter.
Das ist ganz spannend. Also ich muss sagen, dass ich in Diablo 3 kann ich mich gar nicht erinnern, dass es da so viele unterschiedliche Sachen gab, die du erkunden konntest. Da war es ja eher so, dass die Level ja so gesehen schon so waren, dass du theoretisch mit einer Maske aufgesetzten Speedrun machst, weil ja immer alles schlauchig war. Da war mal ein so ein Kellergewölbe, wo du reingehen konntest.
Ja, der hat immer gewechselt. Mal war der da, mal war der nicht da.
Ja, aber das war jetzt nicht so brachial. Ja. Ist mir jetzt bei der Beta gar nicht so aufgefallen. Eigentlich fand ich die Dungeons immer relativ abwechslungsreich. Klar, du siehst, wenn du lang unterwegs bist, dass sich mal wieder so Teile wiederholen, so ein bisschen ähnlich aussehen. Aber ist mir jetzt nicht bei allen aufgefallen, weil sie es auch ganz gut kaschiert haben. Fand die aber grundsätzlich ganz gut gemacht. Vor allen Dingen, weil man das Gefühl hatte, die sind jetzt nicht alle exakt gleich. Und ja. Ich sag mal, also da würde ich jetzt keine Kritik an den. Und ich fand die teilweise auch ziemlich groß, dass du nochmal in eine andere Ebene runter bist und so. Also klar gab es auch so Kellergewölbe, wo du rein bist und dann waren 3 Gegner und dann war die Sache erledigt. aber so dass ich sage, okay, oh, ich muss links die kaputt hauen, dann muss ich rechts die kaputt. Ja, ist doch klar, irgendeinen Sinn muss es ja haben.
Ja, aber der Vergleich, der hinkt ja irgendwann. Ich dachte, ja, also das ist jetzt schlechter als was. Also ja, was war denn, war das vorher irgendwie eine epische Geschichte in jedem Dungeon mit Drama und keine Ahnung, am Ende wird geheiratet. Ich dachte so, wovon erzählen die?
Das bei ist Diablo 1 gab es das sowieso nicht, weil du die ganze Zeit nur in der einen Kathedrale im Keller von Kellergeschoss zu
Kellergeschoss gegangen bist. Ja, unter uns ein ganz schön tiefer Keller, ne?
Genau. Diablo 2 hatte halt die Besonderheit, dass das Hauptlager immer gleich war, aber wenn du dann quasi an einem der Ausgänge rausgegangen bist, die Welt, die du dann quasi erkundet hast, generisch war. Das heißt, du hast die nicht immer gleich wieder vorgefunden. Es war halt immer anders gesetzt. Das mochte ich ja ganz gerne. Das hatte immer so diesen Entdecker-Thematik, dass du erstmal außen rumgelatscht bist und dann innen alles aufgedeckt hast. Aber das fand ich jetzt eigentlich ganz gut gelöst. Also ich weiß auch nie so, dass ich das Gefühl habe, ich bin auf der irgendwo so eine, richtig in so eine Sackgasse reingehämmert irgendwie so ein Stück weit.
Also sag ruhig.
Ich kann mich halt auch irren, deswegen, ich hoffe ja, dass von euch jetzt kommt, nee, du verwechselst das mit Teil 2, da war das nicht so, bei Teil 3 war das schon ganz anders, aber ich kann mich gerade irgendwie nicht entsinnen, dass es schon mal anders war und wesentlich besser.
Nee, das stimmt.
Teil 2 waren, glaube ich, die Dungeons auch immer zufallsgeneriert, was dazu führte, dass du natürlich nie den gleichen Dungeon gefunden hast. Optik war immer gleich, wo du gerade das Wurmlevel da ansprichst, wenn du da mit zwei Mann durch die Gegend gelaufen bist, du bist ja auch dem anderen nicht vorbeigekommen.
Weil der allererste Dungeon, wo du bei Diablo 2 reingehst, der ist wirklich immer gleich gewesen. Also 100% gleich.
Ach, wo du nur, ja, weil du die, da ging es ja eher darum, geh da mal rein und du musst alle Monster töten. Ja gut, das war natürlich auch so ein Dungeon, der natürlich ein bisschen Tutorial-Charakter hatte, ja. Ne?
Wobei ich denke mal sowieso, es ist früher ein bisschen einfacher gewesen, aus vorgefertigten Bauteilen, die immer in 90-Grad-Winkeln zusammengesetzt werden, Levels generieren zu lassen, als durch sehr organisch wirkende Levelaufsätze. Also ich sehe es ja, wenn ich bei meinem Half-Life-Mod darum bastel, gut, das sind natürlich ganz andere Dimensionen, weil das viel klobiger ist, aber es ist schon nicht gerade leicht, da vernünftig manchmal irgendeinen Bereich zu verknüpfen, die schon bestehen. Das stelle ich mir da nochmal deutlich komplizierter vor. Wenn das jetzt nicht so eine generierte Welt ist, wo wirklich alles hundertprozentig vom Computer berechnet wird. Aber solche Welten sehen im Grunde auch immer gleich aus, finde ich. Du merkst halt, dass ein Computer die zusammengebaut hat. Da ist halt per Hand alles gemacht worden. Das ist dann nochmal ein bisschen, auch wenn es dann fehlte, dass der Rasen beim Schwingen der Axt geweht ist, aber die Welt war an sich ziemlich cool aufgebaut. Also auch die ganzen Details dann eigentlich und dass überall irgendwie was zu entdecken war, so ein bisschen, das war schon ganz nett. Und vor allem die Tiefenunterschiede. Ich weiß nicht, diese eine Höhle, die wir besucht haben, wo im Hintergrund alles rot war von Lava und so, diese Tiefe, die halt dann teilweise
also
dann
da alles, war. Alles, was ich cool. bei Diablo 4 in der Beta gesehen habe, sah alles, wirklich ausnahmslos alles, sah besser aus als der vierte Akt bei Diablo 3.
Ja, das ist Gott, so ein Thema ja. Für sich, ja. Ja. Wobei der dritte Akt ist auch schon ziemlich fies gewesen. Aber da gebe ich dir recht, ja.
Akt 3 bei Diablo 3 war diese komische riesige Brücke, die man gelaufen ist, oder?
Akt 3 war, wo du auf dem Schlachtfeld warst im Winter. Ja. Auf dieser Schneerüstung. Und Akt 4 war dann auf dieser Himmelspforte da.
Das war so scheiße. Das
ja,
war,
wobei das du war auch sehr eintönig alles.
Wobei du bei Akt 3 auch runter in die Höllen gestiegen bist, was aber schon wieder cooler aussah.
Das sah besser aus, ja.
Mit den Zwischentürmen und so. Das sah schon geil aus.
Ja. Naja.
Ach so, jetzt nochmal, es sind so viele Themen, die mir gerade einfallen. Bosse, Dungeon-Bosse, Fertigkeiten, Thematik-Bosse. Mir ist aufgefallen, erstmal finde ich es interessant, wie die es mit den Heiltränken gelöst haben, dass du, wenn du volle Heiltränke hattest und du Energie weg hattest, du auch dann eigentlich nur Heiltränke bekommen hast, wenn du auch einen genommen hast. Also du hast dann immer wieder so ein bisschen Nachschub bekommen, das fand ich ganz gut. Und die Bosse sind mir dahingehend aufgefallen, dass du was mir nicht so gut liegt, das muss ich dazu sagen, so ein bisschen orientiert hatten an irgendwelchen Souls-like oder Souls-light,
ja.
dass man Boss-Mechaniken sich angucken musste, die sich entsprechend wiederholt haben und du dann wusstest, okay, dann kann ich nicht. Also das fiel mir so ein bisschen auf. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja Barbaren und Magier gespielt. Der Magier war da ein bisschen einfacher, weil du halt über die, ich sag mal, das alte, gut bewährte Kiten, das geht ja immer schon gut bei Diablo. Ich fand es mit dem Barbaren trotz dieses coolen Ausweichschrittes, den man hatte, doch ziemlich schwierig manchmal, Schaden am Gegner zu machen, wenn ich alleine war, gerade bei Bossgegnern, weil die so eine Range um sich herum gemacht haben, wo die Schaden verursacht haben, dass ich da gar nicht rausgekommen bin, auch mit dem Ausweichschritt und du halt übermäßig viel Schaden gefressen hast, dass ich da auch das ein oder andere Mal doch durchaus öfter gestorben bin. Ich glaube, dass es da mit der Gruppe besser ist, dass es vielleicht darauf ausgelegt ist, aber grundsätzlich weiß ich nicht, ob ich das jetzt so cool finde, dass es wirklich so in die Richtung geht von der Boss Endgame, also von der Boss-Thematik. Ob ich das so gut finde, das Spielinstrument, sagt man denn, die Spielmechanik so.
Also, ziemlich guter Punkt. Ich habe auch gerade überlegt, wie man das am besten vergleicht und wie vielleicht dieses Erfolgsgefühl sich bei den Bossen auch darstellt. Warum ich immer das Gefühl hatte, das habe ich mir jetzt wirklich erarbeitet und da passt der Souls-Vergleich tatsächlich ganz gut. Ihr müsst mir auch da wieder kurz sagen, ob ich mich irre. Ich weiß nicht, wie es bei Teil 3 war, ob dieses, weil, also ich habe gefühlt dieses aktive Ausweichen, was ja doch schon sehr, ich sag jetzt mal böse, das ist ja schon sehr so ein Konsolen-Feature, dass man so ein bisschen actionlastiger und nicht taktischer im Kampf wirklich aktiv ausweicht und dadurch entweder so ein kurzes Fenster der Unverwundbarkeit hat oder eben tatsächlich physikalisch dann so einem Angriff ausweichen kann, ne, dass man unter der Axt hindurch oder wie auch immer. Und das fand ich hier nochmal einen Schritt wichtiger, dass man wirklich ganz genau beobachtet, wie ist das Angriffsmuster des Gegners, wann sollte ich ausweichen, wohin sollte ich ausweichen, abwarten, was weiß ich, 50 Säurepfützen um mich rum, nee, da gehe ich jetzt lieber erstmal in die hinterste Ecke, warte, bis er geraged hat und gehe dann wieder rein an den Endgegner und auch taktisch meine Heiltränke einsetzen etc. pp. Und am Ende fühlt sich das halt an wie ein größerer Sieg, weil man eben währenddessen die ganze Zeit gearbeitet und eben nicht nur draufkloppen konnte und tanken konnte. Das fand ich, also habe ich das empfunden. Und da passt das mit dem Souls-Vergleich schon ganz gut. Mhm.
Aber ich weiß noch nicht, ob es mir so richtig gut gefällt, weil es eigentlich konträr zum klassischen Hack and Slay ist, ne?
Ja, das stimmt.
Also beim Jedi Fallen Order fand ich super, weil da hat es mir gefallen. Sonst bin ich ja nicht der Typ für solche Spiele. Ich weiß halt nicht, ob ich mich bei einem Hack and Slay, wo es um Looten und Leveln geht, darauf einlassen will, dass ich Bossmechaniken auswendig lerne, weil ich sonst vielleicht frustriert bin und es nicht schaffe. Da beißt sich so ein bisschen der Casual-Ansatz von anderen Dingen mit dem, also da weiß ich nicht, ob das eine Linie ist, die sie da verfolgen. Man will es allen irgendwie recht machen, habe ich das Gefühl.
Ja gut, das will man sowieso, wie gesagt, man will so viele Leute, Käufer wie möglich glücklich machen, ne?
Ja, aber dafür fand ich die Bosse teils auch schon anspruchsvoll schwer, wenn du dich nicht dahingesetzt hast und mal geguckt hast, wie geht er oder so. Du konntest nicht sagen, ah, ich skill jetzt mal 5 Level auf und dann gehe ich dahin, hau den Eiermann um, sondern dann war der trotzdem noch genauso schwer, weil er ja mitskaliert ist.
Ja gut, das ist aber, weil die Leute stehen ja auf Souls-like-Spiele.
Ja gut, wobei du natürlich dann sagen kannst, ah, keine Ahnung, den packe ich nicht, ja dann
gehe ich später wieder.
Gehe ich erstmal irgendein andere Menü oder was auch immer machen. Mhm.
Wobei ich ja sagen muss, ist das schon irgendwie klar oder final gesagt worden, dass in allen Schwierigkeitsgraden oder in den, sag ich mal, höheren anspruchsvollen immer mitskaliert wird, weil das ist was ich tatsächlich auf den Abgrundtief hasse. In Spielen, wenn du wirklich, früher war es ja sowas, was ich, die klassischen Skyrims und Fallouts, du hast genau gewusst, gehe ich in die Region, kriege ich auf den Sack. Mhm. So, und dann hast du halt wirklich, ne, dann Eye of the Tiger und Trainingsmontage und dann hast du irgendwann gesagt, so Leute, jetzt komme ich da rein, mach einmal buff und ihr seid alle tot. Und das ist eben cool, weil du genau weißt, okay, ich übernehme mich nicht mehr und jetzt, ne, kann ich halt irgendwie da richtig Land gewinnen in der Situation. Und das finde ich immer ätzend, wenn du dann genau wie der Pimp wieder an der Stelle stehst und sagst, ja gut, wozu level ich dann noch, wenn eh alles mitzieht? Dann kann ich es auch gleich sein lassen und mich nur über, was weiß ich, Rüstung definieren oder irgendwas. Und das finde ich halt echt nervig. Also das würde ich nicht so toll finden. Gibt's
noch keine Aussage zu?
Die Frage ist ja, wie die Boss, wie die Gegner mitleveln. Leveln die jetzt nur nach deinem Level halt mit? Haha. Oder je nachdem, wie du skillst, weil du ja für jede Fertigkeit zum Beispiel 5 Punkte vergeben kannst und dann noch die 3 Zwischenpunkte hast. Mhm. Wenn du eine Fertigkeit zum Beispiel ausbaust und merkst, der Gegner ist natürlich immun gegen Feuer, baust du dann Kälte aus. Sowas in der Richtung. Wahrscheinlich kriegst du ihn dann schneller platt. Nur du musst dich dann natürlich mehr mit den Gegnern beschäftigen.
Nee. Hm.
Ja, aber nee, will ich nicht.
Das will ich nicht. Ich will draufhauen und Schaden machen.
Ja, ja, jetzt sind wir an dem Punkt. Ist es dann noch ein klassisches Hack and Slay?
Ja, doch. Will ich schon sagen.
Also, ganz klassisch wäre wirklich, man levelt sich dumm, sage ich jetzt mal, ne? Man macht, also wenn man wirklich ganz klassisch spielt, man levelt sich so dumm und dusselig an immer den 3 gleichen generierten Dungeons und rennt dann zu Diablo und macht einen Angriff und ist tot. Das wäre ganz klassisches Gameplay von Diablo, wäre das.
Ja, aber eigentlich nicht, weil Diablo hat dich ja durch die Akte geführt. Du hast ja nicht immer dieselben Dungeons gemacht. Du bist ja der Geschichte gefolgt.
Ja,
aber jetzt erinnert das eher so ein bisschen an ein typisches MMO-Spiel, dass du theoretisch die Quest 5-mal hintereinander machen kannst, dass du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast und gehst dann zum Obermakerhaus.
Nee, die Quest, wenn die abgeschlossen ist, kannst du sie nicht nochmal neu machen.
Ja, ich weiß, aber deshalb sage ich ja, es erinnert halt daran, weil bei einem MMO kannst du Quests ja meistens neu starten. Wobei, da fällt mir ein, das ist ja eine Sache, die mich nervt, mich ja tierisch. Das fand ich zum Beispiel beim The Witcher 3 cool, dass die Welt sich ja auch teilweise in einigen Bereichen, je nachdem, was du gemacht hast, verändert hat. Dieses Feature wird wahrscheinlich in Diablo 4 dann nicht existieren, wenn die Welt ja online ist. Da kannst du eine Stadt befreien, theoretisch. Und wenn du nächstes Mal online kommst, die wieder belegt.
Das ist eine gute Frage, wird mir auch nicht beantworten können. Aber es gilt immer der Fortschrittsstand des Hostes.
Das heißt, wenn wir hatten ja, als wir gespielt haben, den Sonntag hatten wir so ein kaputtes Kloster oder was das war, ja kaputt befreit und hatten da die Nonnen befreit und so weiter. Das war dann, ich glaube, Patrick, das war euer Spielstand, ne?
Ja, genau. Ihr seid halt uns gejoint,
genau. Genau. Das heißt, bei dir ist das dann befreit und wenn ich das jetzt spielen würde und komm da um die Ecke gelaufen, ist es wieder belagert wahrscheinlich dann.
Genau, weil du hast ja auch zu dem Zeitpunkt, hast du ja gesagt, keine Erfahrungspunkte.
Nee, jetzt unabhängig von dieser Thematik, meine ich jetzt.
Also ich glaube, der Stand deiner Mission wird dann gespeichert. Also du orientierst dich am Host in dem Sinne. Also es war zum Beispiel so, ich war schon, glaube ich, 2 Hauptmissionen weiter als meine Freundin. Sie war dann der Host. Und dann wurde ich wieder zurückgesetzt und es wurde auch da drin irgendwie ungleich oder irgendwas steht dann da, irgendwie Diskrepanz, was weiß ich, irgendwie im Stand des Questvorschritts und dann wirst du zurückgesetzt auf den Stand des Hosts und machst das nochmal mit, obwohl du ja eigentlich in deinem Spiel schon viel weiter bist. Ja. Mhm. Es wird immer der quasi dann hinten dran gezogen, unabhängig davon, ob du damit dich spoilerst von der Story oder eben wieder 2 Schritte zurück machst und sagst, oh, das habe ich ja schon eigentlich alles abgeschlossen.
Ja.
Also da orientiert man sich am Host dann tatsächlich. Und
kriegst aber keine, wenn du die schon gemacht hast, kriegst keine Erfahrungspunkte mehr für Abschluss der
Keine Questbelohnung habe ich auf jeden Fall bekommen. Und die Belohnung, die IPs, die das dann da gab, genau, EPs, das gab es bei mir nicht, weil ich halt noch ein Stück zu weit hinterher hing.
Ja.
Schade eigentlich.
Ich glaube, das wird sich aber ändern, wenn man das Spiel will. Jeder zum Beispiel der Gruppe das Spiel einmal komplett durchgespielt hatte, weil dann gibt es für die Hauptmission einfach keine EPs für keinen mehr.
Ja, genau. Ich gehe auch davon aus, dass wenn alle durch sind, dass es dann nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise gibt und dass dann auch ja viel mehr aufgeht im Endgame, glaube ich.
Und? Gut, darauf bauen die ja auf, ne? Denke ich mal.
Ja, und wir reden ja jetzt auch, was wir noch gar nicht gesagt haben, wir reden jetzt, oder wir haben jetzt ganz oft darauf hingewiesen, reichen jetzt knapp 2-3 Monate noch, um nochmal irgendwie großartig Veränderungen zu machen? Reicht da so eine kurz vorher geschaltete Beta aus, um da noch irgendwie wirklich große Umschwünge im Spiel irgendwie rein zu programmieren? Aber wir dürfen ja auch alle nicht vergessen, wenn man sich überlegt, wie sah denn bitte Diablo 3 aus, als es rauskam und wie habe ich es vor einem Jahr nochmal gespielt? Das war ja bei vielen Sachen ein komplett anderes Spiel, würde ich fast behaupten. Also was da alles umgebaut, im Hintergrund umgeworfen, an Events hinzugekommen ist und bla bla. Also wer weiß, wie das Spiel dann in 2, 3 Jahren aussieht, wenn es mal wieder so eine lange Lebenszeit hat wie die anderen Teile.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe noch ein großes Plus auf meiner Liste stehen.
Aha.
Und das ist die Musik.
Die Musik. Ich habe immer auf dieses Geigenklimper, war das auch immer, von Diablo 2 gewartet.
Ich fand, dass die Melodie in der Hauptstadt, Cover war Dingsbums, wie immer die hieß, die hat mich einfach komplett an Herz aus Stahl oder Fury, je nachdem, wie ihr den gesehen habt, so diese bedrückende, es hat so richtig bedrückende Stimmung verursacht. Also Musikuntermalung hat mir wirklich gut gefallen im Spiel. Fand ich durchweg stimmig und dreckig und bedrohlich und ich möchte hier nicht sein, weil hier ist einfach eine scheiß Zeit in der Welt.
Das stimmt, das war cool. Ich fand die Sounds cool, dass du zum Teil, wenn das Geld fallen gelassen wird, das klingt einfach noch nach Diablo 3 oder Diablo 2. was ich mir gerade noch eingefallen ist, du hast vorhin gesagt, ist ein Hinweis, dass dein Leben zur Neige geht, wäre cool.
Der Bildschirm färbte sich doch langsam rot.
Und du hörst den Herzschlag.
Genau.
Ja. Der wird immer schneller.
Aber ich glaube, da hat der Controller tatsächlich leicht vibriert, wenn ich mich recht erinnere.
Kann ich so nicht mehr sagen, aber ich glaube nicht.
Das habe ich nicht. Was mir nur aufgefallen ist, da wusste ich aber immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Wenn das Glas von der Energieanzeige spröde wurde.
Ich glaube eher, dann hast du einen epischen Treffer gekriegt oder sowas.
Ja, das habe ich nicht
so ganz. Weil das ist ja dann immer weggegangen nach einer Zeit. Es hat so diesen Sprung bekommen, aber meistens war das so, wenn du echt ordentlich einen auf den Sack gekriegt hast.
Nee, das war.
Stimmt.
Das war, wenn du. Also auch da wieder. Alle Leute, die viel tiefer Diablo gespielt haben, mögen mich jetzt korrigieren, aber ich weiß nicht, ob es klar so Attrib oder so, na, du warst mit irgendwas belegt, was verlangsamt durch irgendeinen Gegner, eine Spinne hat dich angespuckt, was auch immer, das gab es ja wohl schon immer. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es auch aktiv sowie passiv diesen Malus dann irgendwie gab, dass du hattest ja auch als Barbar war das zum Beispiel, du konntest Leute dann. Also als Barbar ist es mir aufgefallen, du kannst es in jeder Klasse mit irgendeinem Skill, aber du kannst zum Beispiel Gegner verwundbar machen. Das heißt, der Lebensbalken färbt sich irgendwie, ich glaube, so violett. Das heißt, die sind anfälliger für physikalischen Schaden oder für Schaden an sich. Das ist quasi, ja, so wie Bluten und Giften, sondern du hast die halt irgendwie, hast du die angetriggert, dass es jetzt besser stackt der Schaden. Das konnten die aber auch mit dir machen. Und dann hat eben deine Lebensanzeige so einen Sprung bekommen, während dieser Effekt bei dir gewirkt hat, dass du jetzt anfälliger bist für Schaden. Und dann ist der irgendwann auch wieder abgeflaut. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es das schon so gab.
Okay, ich auch nicht. Aber es gibt Sinn, macht Sinn.
Ja.
Nee, doch, in dem Sinne gab es das, glaube ich, weil du hattest ja zum Beispiel bei Diablo 3 hat sich ja dein Lebensbalken auch grün gefärbt, wenn du vergiftet wurdest.
Ja gut, das ist aber... Ja.
Und ist auch runtergegangen.
Ja, genau.
Der war blockiert, dass ein Drittel oder so sich nicht mehr gefüllt hat über eine gewisse Zeit. Ne? Gab es ja auch so einen Effekt, glaube ich, dass du nicht mehr voll auf munitionieren konntest dein Leben. Ja.
Übrigens fand ich zwischenzeitlich, wenn ich so unterwegs war, fand ich es durchaus schon, selbst auf Level 20, mit gewissen Fertigkeiten und Zusatzfertigkeiten und dies und Bums, schon unübersichtlich.
Schon?
Ja.
Inwiefern? Also von den Fähigkeiten, die man so ansammelt oder von den
Gegnermassen? Ich habe mich häufiger mal erwischt, dass ich einfach mit O rausgeswitcht bin, um mal rauszufinden, wo stehe ich jetzt eigentlich? Wo ist eigentlich mein Charakter? Um mich mal neu zu sortieren.
Okay.
Ist bei euch gar nicht?
Ich bin sowieso pauschal überfordert mit solchen und sowas.
Also, ja, wo wir bei dem einen Gegner waren, war das schon sehr unübersichtlich.
Welchen meinst du?
Wo wir alle vier drauf. Nee, Quatsch. Nee, wir hatten auch Gegner, wo dann so eine Gegnerhorde kam und da haben wir gar nichts mehr gesehen. Ich glaube, das war auch so ein Karawanenüberfall oder so.
Ja, irgendwie sowas war das.
Und da haben wir uns nicht, da hat man, konnte man manchmal nicht mehr genau unterscheiden, wer wo ist. Klar hat man diesen farbigen Punkt unter sich, aber trotzdem war es so ein bisschen schwierig.
Ja gut, man selber ist immer in der Mitte.
Ja.
Nicht beim Couch-Koop.
Ah, das stimmt, da ist das ein bisschen schwieriger. Doch, doch, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, aber, also, ich glaube, so zwei Punkte haben mich so ein bisschen überfordert. A, fand ich halt diesen Skilltree bisher am unübersichtlichsten von allen Teilen. Ich habe da erstmal lange drauf gucken müssen und lange rauszoomen müssen, bis ich überhaupt mal so ungefähr alles mir einmal angeguckt habe und einigermaßen den Zusammenhang gecheckt habe. Ja, du konntest mit der
Maus. Konnte man
mit der Maus habe ich rausgezoomt aus diesem Fertigkeitenrad und dann hat man den
Das konnte man am Controller auch rauszoomen.
Ja. Und ich bin ja auch so ein Typ, der mag es eigentlich selbst, Sachen rauszufinden, besonders was so wie wirken Skills, sind die gut, liegen mir die im, so im Spielstil, ne? Mhm. Und dann meine Freundin steht im Hintergrund und sagt, kannst du vergessen, du musst eigentlich ab einem gewissen Level alles wieder reskillen und dann machst du am besten nach einem Guide, weil das findest du eh nicht alleine raus. Und das nimmt mir immer dann den Spaß, weil eigentlich gucke ich in eine Komplettlösung und jemand hat für mich schon rausgefunden, mit welchen Stärken man ab wann wie sein sollte. Aber das ist dann eben das, sag ich mal, professionelle Diablo, wenn du sagst, es geht mir jetzt nur noch darum, wirklich später Paragon-Level zu machen und dies und das und jenes. Und da kann ich mich nicht darin verlieren, selbst irgendwas rauszufinden, was vor mir schon 20 Leute rausgefunden haben, die wesentlich besser sind als ich. Da wird es dann so kompetitiv und ich muss hier Masse machen. Und das überfordert mich dann immer. Das hat es mich hier auch wieder vollkommen überfordert. Also.
Tja.
Das habe ich bei WoW auch schon so mal so gehalten. Ich habe in der Regel immer das gespielt, wie es mir am liebsten Spaß gemacht hat. Auch wenn ich irgendwie der Skill woanders besser war, aber wenn es mir einfach keinen Spaß gemacht hat oder wenn, dann habe ich es einfach gelassen. Und wenn ich halt das und das Feature geil fand, habe ich es einfach auch gespielt. Klar, beim Raid war was anderes, aber grundsätzlich, da nehme ich mir gar nicht so viel von an. Da genieße ich einfach dann, so wie es mir am meisten Spaß macht, so ein Stück weit.
Oh ja, kann man ja auch machen. Und ich sag mal so, ich glaube, ganz so auf die Schnauze fallen kannst du ja, glaube ich, auch nicht beim Skillen. Also außer du bist dann.
Ja, du kannst dich schon dämlich, extrem verskillen. Das Problem ist ja, wenn du sagst, ich habe gar keinen, angenommen, du nimmst Barbaren, sagst, ich habe gar keinen Bock mit den beiden hier Schwertern zu kämpfen oder was auch immer, dann skillst du da auch nichts hin. Ich fand halt einfach, man müsste einfach mal wissen, wie viele Skillpunkte hast du eigentlich nachher? Ich habe mich nämlich dabei erwischt, dass ich irgendwann nicht wusste, skill ich jetzt unten andere Sachen dazu, neu dazu, oder skill ich erstmal andere Sachen, die ich oben habe, auf?
Hm. Ja.
Ich habe auch mehrfach umgeskillt und neu geskillt. Allerdings muss ich sagen, es gab viele Items, die du nachher gefunden hast, die auch Skills freigeschaltet haben, wo du dann auch damit testen konntest, was es auch ein bisschen einfacher gemacht hat, ein Stück weit, weil dann hattest du auf einmal, hast du, alter Scheiße, das hättest du nie geskillt, aber es ist eigentlich eine voll coole Attacke, die du da machst.
Ja, ja, ein Probemonat. Ein Probeskill.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage, fällt mir gerade noch ein, die ist wieder so super speziell, wo ich mich dann wieder frage, ist das mein Autismus, der kickt, oder hat das jemand anders auch noch festgestellt? Es hat sich auch ein bisschen was beim Kartenaufdecken geändert. Also früher weiß ich, man hat ständig diese semitransparente Karte aufgehabt, irgendwann oben drüber. Und hatte man mit einem Auge so halb geschielt, weil man halt jeden Rand der Karte ablaufen wollte, um irgendwie nichts zu verpassen.
Oh, war das schön.
Jetzt ist es ja so, genau, war das schön.
Gab's das
jetzt
überhaupt?
Jetzt ist es so, nee, eben nicht. Aha. Jetzt ist es so, es gab eine kleine Karte oben rechts oder du hast die große aufgemacht und die Neuerung ist ja, du gehst in ein Gebiet rein, was in sich quasi einen kleinen Gebietszipfel darstellt. Und sobald du da reingehst, kriegst du ein paar XP gut geschrieben und die Karte deckt sich vollständig auf. So.
Genau.
Und dann denkst du ja erstmal, ja cool, dann brauche ich halt A, nicht mit zwei Augen wie so ein Chamäleon links und rechts immer schielen auf die große Karte und mich selber auch noch irgendwie und die Gegner im Blick haben. Aber dann gab es ja so Sachen wie, weil du das gefunden und komplett aufgedeckt hast und es so keinen Fog of War, wie man das nennt, mehr gab, heißt das immer noch lange nicht, dass die alle wichtigen Punkte in dem Bereich angezeigt worden sind. Zum Beispiel gab es dann immer diese Lilith-Statuen, die man ja finden konnte. Mhm. Und die waren dann in irgendeinem Zipfel, der natürlich schon eigentlich freigespielt war. Aber wenn du da hingegangen bist, hast du dann erst gesehen, ach, da ist ja eine Statue versteckt. Und dann ist die auch in der Karte eingezeichnet worden.
Dann,
und
das genau, fand ist dann erst aufgetaucht, wenn du in der Nähe warst.
Nervig. Ne? Ja. Ja. Das hat mehr Sucharbeit gemacht, als wenn man halt so eine Karte gehabt hätte, die sich wirklich nur im fortlaufenden, ja, drüberlaufen freispielt oder aufdeckt. Also das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Ja, weil er am Ende nicht mehr weiß, ob du da schon warst oder nicht.
Ja, korrekt.
Ja, genau. Ich mochte das früher auch ganz gerne. Allerdings hast du natürlich jetzt, wenn die Karte einmal aufgedeckt hast, die komplette Karte aufgedeckt und die bleibt auch aufgedeckt bei Diablo 2, bist ja quasi eingeloggt und die Karte war immer wieder gelöscht, weil die ja immer wieder
neu sich zusammengesetzt. Genau, wollte ich gerade sagen.
Genau, das war ja random generated immer, ne?
Du hast dann das Spiel gespielt, bist du oben rausgegangen, dann hast du ausgeloggt, am nächsten Tag wieder musstest du unten rauslaufen.
Ach, das war auch cool.
Ja, hat alles seine Vor- und seine Nachteile.
Ja, Carsten hat ja eigentlich schon sein Kauf ja auch schon geleakt. Ich glaube, Patrick, ihr habt auch gekauft, schon vorbestellt, oder? Noch nicht. Nee, ihr habt noch nicht vorbestellt, ne?
Wir haben noch nicht vorbestellt, aber wir werden es auf jeden Fall kaufen. Wir haben es ja den ganzen Sonntag gesuchtet, von daher... Hat uns gefallen,
jetzt,
ja.
Und jetzt, und bei mir ist der Punkt, ich habe es dann auch bis zu diesem Punkt gespielt, aber ich habe es dann auch ausgemacht und hatte nicht so dieses, ich muss unbedingt weiterspielen, Gefühl. Was mich ein bisschen verwundert hat, weil eigentlich war es ja immer so früher geil, weiterspielen und mehr und mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob mich dieses Spiel noch in der Form so packt oder ob es nicht einfach jetzt an der Zeit ist. Ja, es ist der vierte Teil, es ist das vierte Mal quasi das gleiche ein Stück weit. Ich weiß dann nicht, ob Diablo 4 mich so packen wird.
Also mich hat's nicht gepackt, ich werde es mir nicht holen.
Boah, okay, du hast jetzt das härteste Abschlussplädoyer gehalten. wenn es das schon war, ich wollte jetzt nicht irgendwie reingerätschen, aber das hört sich an wie, nö, hab ich nicht gepackt. Nee, ist langweilig.
Also die letzte Beta, die ich mal gespielt habe, wo ich dann danach gesagt habe, alter Falter.
Division.
Genau, war sie Division 1.
Aber die haben wir auch wirklich gespielt bis zum Erbrechen, boah, Alter.
Wirklich, also das, wir mussten zwischenzeitlich noch arbeiten. Das war richtig eine Qual, wir da arbeiten zu gehen.
Zwischenzeitlich noch arbeiten.
Dazwischen geschoben nochmal, kurz nochmal eben schnell.
Genau, das zwei Stunden Arbeit leider gemacht werden. Und schlafen mussten wir auch noch. Aber diese Beta, die haben wir so, wir haben wirklich jeden Millimeter danach, die Levels, du konntest ja die ersten beiden Hauptmissionen spielen und eins davon konntest du dann auch auf schwer spielen. Wir haben das so oft, bis wir die Mission dann irgendwann perfekt durch hatten. Das war einfach, das war absolut mega gut.
Ja, das war krass. Das war richtig krass.
Das war also
richtig
krass. Wie viel Gouloirs und Baguettes bekommt ihr eigentlich immer dafür, dass ihr das immer wieder erwähnt, dass das Division 1 ja so geil war?
Genau. Ich weiß
nicht, das ist irgendwie, wir
kommt mir das komisch vor. Wir stehen auf der Käuferliste von Ubisoft, falls ihr mal irgendwann mal... Genau. Nee, aber jetzt bei Diablo 4 war das so, ich wollte anfangs die ja gar nicht spielen, jetzt bin ich tatsächlich ganz froh, dass ich sie gespielt habe, weil sonst hätte ich mir das Spiel blind gekauft und wäre wahrscheinlich nicht... Ja, enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber es hätte mich nicht so erfüllt. Ich wäre wahrscheinlich, hätte dieselbe Enttäuschung gehabt wie damals. Ne, bei Division 2 war die Enttäuschung.
Jetzt hast du es doch geschafft. Jetzt hast du es doch noch geschafft.
Ich hätte es wahrscheinlich durchgespielt. Ich hätte dann auch wahrscheinlich zusammen mit den einen oder anderen, also Patrick und sowas zum Beispiel wahrscheinlich, oder auch mit dir, Carsten, oder Dennis, wenn das gehabt hätte. Ich hätte wahrscheinlich die Kampagne oder die Story an sich durchgespielt. Und dann hätte ich das Spiel beiseite gelegt und gesagt, schön war's. Deswegen wird das für mich nicht in Frage kommen, das Spielen.
Ich glaube, dass dieses Thema einfach holen und zusammenspielen dahingehend schwierig wird, dass eben das Spiel nicht mehr diesen linearen Strang verfolgt, sondern...
Ja, du müsstest für jede Spielrunde einen eigenen Charakter haben. Ja, spiele ich mit dir, muss ich den Charakter haben. Spielen wir zu dritt, muss ich den Charakter haben.
Ja, aber die Frage ist, wie oft hast du Bock, die Story durchzuspielen?
Ja, eben. Ich meistens nicht oft. Ich spiele meist nur einmal durch.
So, jetzt spielt man dann zwei Abende zusammen, aber will eigentlich dann auch weiter. Und dann, du weißt, was ich damit sagen will. Du sagst ja nicht, jetzt nehme ich nochmal Zeit und genieße mit dir die Story. Nee, wenn du die Story einmal durch hast, dann hältst du O und
überspringst
sie zwischendurch. Ja. Ja, klar. Deswegen glaube ich, ist es ein geiles Spiel, wenn du Couch-Coop machen kannst, wenn du die Möglichkeit hast. Mhm. Ich glaube, dieses Thema, komm, wir spielen zusammen die Story durch und spielen ein bis zweimal die Woche. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es so funktioniert.
Es kommt aber im Endeffekt auch auf den Spieler an, der das spielt. Also wir, Katze und ich haben ja auch Seasons gespielt bei Diablo 3. Ja. Dann hast du ja eine ganz andere Intention, das zu spielen, weil das Season-Thema sich immer ändert. Du hast andere Sachen zu sammeln.
Das zwar sind es am Ende die gleichen Gegner. Und ihr spielt das ja auch im Couch-Koop. Das ist dann nochmal was anderes.
Ja, ja, klar. Du hast ein ganz anderes Gefühl. Das ist klar. Das ist wie eine LAN-Party, eine kleine, ne?
Ja, ja, genau.
Ja. Und also, vor allen Dingen ist es aber auch Endgame, ne?
Ja, gut, ja, das ist darauf ausgelegt.
Ja, ja, klar.
Ist wie bei Call of Duty, die Kampagne ist immer nur nettes Beiwerk.
Richtig.
Fokussiert wird sich da auf den Endgame-Part, damit die Leute schön die Seasons kaufen und schön Geld ausgeben für irgendwelche schönen Sachen und Blizzard sich noch eine goldenere Nase verdient, aber das ist ein anderes Thema.
Ja gut, die musst du es ja nicht kaufen bisher, ne?
Vielleicht ist ja auch nicht erforderlich. Also auch in Zukunft brauchst du das ja gar nicht
machen. Das hoffe ich ja nicht, dass sie da so ein Call of Duty Abo-Modell draus machen, dass du immer quasi erst einen Battle Pass kaufen musst für die nächste Season. Das wäre, ja, dann würde ich, glaube ich, auch mich ärgern, dass ich es dann gekauft habe. Aber jetzt so als Abschlussfazit, ich bereue es jetzt auch nicht, weil ich wenig Spiele noch mit Leuten aktiv zusammenspiele oder spielen kann, weil mir die Leute dazu fehlen. Mhm. Und ich auch oft nicht so, ich war nie ein MMORPG-Spieler. Ich habe es immer gehasst. World of Warcraft hat mich einfach nur gelangweilt. Ich fand sowas nie toll. Und dieses Spiel ist, glaube ich, eins der wenigen neben, was war das letzte? Ich glaube, The Forest. Was ich mit einer Gruppe aus, also meine Freundin, ein Kollege von ihr und ja, noch einer von ihren Freunden, wir haben es zu viert dann gespielt und das ist einfach Entspannung pur irgendwann, wenn man halt wirklich sagt, okay, die Story war einmal cool und jetzt sind wir, wie Patrick gesagt hat, halt in einem Endgame, es gibt ein Season-Ziel oder irgendwas und dann suchen wir uns Charaktere aus, die wir frisch machen und dann geht's los. Und dann handeln, tauschen, für den anderen irgendwie Rüstung zurückhalten und sammeln, wenn man was Cooles findet für seine Teamkompagnons. Dann erzählt man sich im Chat ein. Und das ist für mich so sehr entspannt und das Gefühl gibt mir kaum ein anderes Spiel und deswegen freue ich mich darauf, weil ich eben auch eben dann die Erweiterung oder das Endgame, wie man so sagt, auch dann nutzen werde. Ne? Und mich das halt nicht stört, dass ich dann vielleicht einmal eine Kampagne durch habe und sage, ja, und jetzt?
Gebe ich dem Carsten voll recht.
Ja. Wollen wir zum Abschied? Ich habe gerade noch geschaut, es gibt so gerade relativ frisch veröffentlicht noch ein paar Infos und Stimmen abschließend aus der großen, weiten Internetwelt.
Ja, dann schlepp mal los
so, mal los. Ich habe mal ein bisschen überflogen gerade. Das ist schon so, wie wir es auch gesagt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt an alles gedacht. Also ich glaube, nach meiner Liste sind wir eigentlich soweit durch. Wenn wir irgendwas vergessen haben, reichen wir das nach. Fangen wir mal an. Also, die Betas sind beendet und es haben mehr als 1 Million Spieler teilgenommen am letzten Wochenende.
Ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet.
Ja, ich finde auch die Angabe, mehr als 1 Million Spieler, finde ich auch so, ja, was denn jetzt, 1,13. die durchschnittliche Spieldauer der oberen 10% lag bei 50 Stunden. Mhm. Und es gibt einen Index, der erste Bewertungsscore ist da, und zwar 7,3 von 10. Ja. Es gibt nicht unsäglich viel Kritik. Die es gibt, ist aber wohl schon relativ deutlich. So, nehmen wir ein paar Reddit-Dinge mit auf. Also, ich bin 38, habe gefühlt, wie ich langsam fertig bin mit Videospielen. Hier und da mal ein AAA-Triple-Titel, kam aber nie wirklich rein. Als ich die Beta von Diablo 4 gespielt habe, hat das eine Freude wieder entfacht, die mir Gaming seit langer Zeit nicht mehr gab.
Okay. Ja,
gut. Ich konnte die Beta an beiden Wochenenden spielen und fand es bisher sehr gelungen. Die Welt sieht schön düster aus, Dungeons sind sehr toll Design und das Schnitzel macht auch viel Spaß. Oft habe ich eine freie Kamera vermisst, um mal die Wandgemälde in Ruhe auch von anderer Perspektive
bestaunen zu können. Ach, das ist ein isometrisches Spiel, da gibt es keine freie Kamera.
Für mich hat Diablo 4 alles, was ein Nachfolger haben sollte. Wobei ich sagen muss, dass ich so manchmal gerne auch mal aus einer anderen Sicht den Dungeon mehr hätte gerne
angeschaut. Du hättest heranzoomen können, das kannst du machen. Dann kannst du auch ein Third-Person-Spiel daraus machen, aber das ist nicht Diablo.
Besonders die Sorge um die düstere Welt wurde groß. Der Test hat aber alle Bedenken zerstreut. Diablo 4 ist tatsächlich so düster, wie es so verspricht. Selbst die große Kontroverse, die Shared World von Diablo 4, wird kaum als Kritikpunkt aufgefasst. Die MMO-Elemente seien zwar da, aber auch kaum störend. Nur ein toller Teil der Spieler beharrt immer noch auf ein Solo-Ereignis.
Das sind die Hardliner.
Ein Experte
bleibt alles so, wie es ist.
Genau, ein Experte mahnt aber, erwartet nicht das beste Zeiten, beste Spiel aller Zeiten.
Naja, das ist immer so weit hergeholt.
Die größte Kritik an Diablo 4 ist weiterhin das Endgame. Ja, super, haben wir viel von gesehen.
Eben, wie will man das kritisieren, wenn man es nicht gesehen hat?
Genau, Dungeons seien schon in der Beta eher repetitiv gewesen, wenn auch am Ende so aussehen, als würde es schnell langweilig werden, ja. Kritische Stimmen. Mein Fazit nach 2 Charakteren auf Level 25, aktuell Standardkosten, nichts Besonderes, aber auch nicht unbedingt schlecht. Aber keine 70 Euro wert.
Ja. Das ist ja auch fast dein Fazit.
Ja. Ich denke, in der Beta habe ich im Großen und Ganzen alles gesehen von Diablo 4, zu wenig Skills bzw. wenig Optionen für diese. In Diablo 3 gab es 4 Optionen, jetzt hat man noch 2. Da wird es wahrscheinlich nur noch 1 bis 2 Builds pro Klasse geben, die alle spielen, weil die gut performen. Gut, ist eine durchaus interessante Kritik. Das Spiel ist hübsch, das Gameplay spaßig, allerdings ist der Content irgendwie nur meh. Die Welt, das Christel hätte so auch schreiben können. Die Welt wirkt wie in erster Linie wie ein Laufsimulator, da sehr leer und die Story-Sidequests sind sehr verteilt. Diese haben teilweise so ein altes WoW-World-Quest-Niveau und sind damit auch langfristig eher mager. Ja, das ist interessant. Also ein bisschen deckt so ein bisschen auf.
Du gab's eine Sammelquest?
Ja,
ich habe eine stimmt. Sammelquest. Ja, stimmt. Wir hatten eine Sammelquest hatten wir. Also ich mitbekommen, wo man diese Geister gesammelt hat.
Die mit den Exorzistentruhen.
Ja, genau.
Ja, es gab aber mehrere. Ich habe 4 oder 5 Sammelquests gehabt. Okay. Meistens war es so, erledige irgendwelche Gegner und sammle irgendwelche Essenzen oder sowas ein. Also nicht so Duhullenkerze, sondern eher so. Gab es aber durchaus schon. Wobei, wenn sie gut gemacht sind, ist ja in Ordnung. Das ist
ja, trotzdem, also bisher hat es kein anderes Spiel geschafft, Nebenquests so interessant zu gestalten wie The Witcher.
Ja, wenn auch, ja, gebe ich dir recht. Wenn gleich einfach auch mal schön ist, wenn du irgendwas umhaust, einfach da irgendwelche Sachen droppen und die du beiläufig mitnimmst und abgeben kannst gegen ein paar Erfahrungspunkte.
Ja. Naja.
Ah, interessant. Warte mal. Der Worldboss Ashava ist der schwierigste Gegner in der Diablo 4 Beta und sollte nur im Team angegangen werden. Ja, doch ein einzelner Schurke machte sich auf und hat das Monster erlegt.
Echt? Haben die den weggepatcht oder was? Weil ich habe nur gelesen, als die ersten Gilden dort aufgekreuzt sind, hat der Boss die mit dem leichten Husten
Ashava ist der sogenannte Weltenboss der Beta, der nur zu bestimmten Zeiten auf der Map erschienen ist. Aber nur Charaktere mit einem hohen Level und guter Ausrüstung sollten sich dem Monster in den Weg stellen. Und das auch nur als Gruppe. Bis zu 12 Spieler konnten sich zeitgleich in den Kampf wagen, der trotz allem eine Herausforderung bleibt. Dass sich ein Spiel alleine und dann noch im Hardcore-Modus mit dem Biest anlegt und es gleich 2-mal besiegt, hat damit wohl kaum jemand. Entschuldigung. Dass sich ein Spieler alleine und dann noch im Hardcore-Modus mit dem Biest anlegt und es gleich 2-mal besiegt, damit hat wohl kaum jemand bei Blizzard gerechnet.
Wahnsinn.
Bei dem Heroen handelt es sich um den Streamer Wujo, der schon bei Diablo 3 immer wieder ganz oben auf dem Leaderboard zu finden war. Allerdings stellte sich Wujo mit seinem Schurken nicht absichtlich alleine gegen den Boss, sondern fand sich plötzlich ohne Unterstützung in der Arena wieder, nur um den Job eben im Alleingang zu beenden. Einen Trick gab es dabei keinen. Voraussetzungen sind einfach nur ein guter Bild, eine Menge Skill.
Was Skill wird er auf jeden Fall haben, wahrscheinlich ordentlich.
Den schaue ich mir doch jetzt gleich mal an, den Bosskampf.
Ja, das ist jetzt das Abschlusswort, der Abschluss. Satz genau. Gewesen.
Bilde dich weiter.
Den Kampf schaue ich mir jetzt gleich an.
So, Patrick, vielen lieben Dank dafür, dass du heute mit dabei warst.
Gerne.
Ja.
Carsten, Chris, wie schön, dass ihr immer dabei wart.
Inventar.
Genau. Grüße gehen noch raus an unseren Dennis, der wahrscheinlich irgendwo in der Weltgeschichte rumschwirrt und uns hoffentlich noch hört. Und nein, der hört uns natürlich, aber heute nicht dabei ist. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und den Rest erzählt euch jetzt unsere holde Stimme aus dem Off. Bis dann, tschüss.
Tschö.
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 Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.